Max, wir müssen reden.
Oh, wo ist mein scheiß Bier?
Ich geb's dir.
Hier. Danke.
Nimm das doch einfach.
Oh. Hier, willst du noch? Hier, guck mal, hier ist noch ein anderes Bier.
Ja.
Wir haben beschlossen, dass das heute mal echt dass wir uns heute echt mal gegenseitig anbrüllen wieder, oder? Dass es mal wieder fällig wäre.
Max, das ist totaler Quatsch. Wir werden uns verdammt nochmal richtig dolle, richtig krass anbrüllen.
Ach so, okay, ja. Das ist ja was
ich... Mach mal alles falsch, Max.
Das finde ich ja, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der das sagt, der Allererste, aber mittlerweile habe ich auch diesen Eindruck, dass Twitter immer mehr zur Volksfront von Judäa beziehungsweise jüdischen Volksfront wird. Ich habe das Gefühl, es wird immer noch schlimmer. Es wird immer noch mehr, bald sind wir in dem Zustand, wo jeder nur noch seinem Emo-Account folgt.
Alter, Max, du hast schon wieder alles durcheinander gebracht. Es ist die populäre Front, in zu der
Ach so.
Twitter
wird. Nein. So wird das nie was.
Das ist doch ganz klar, dass es die populäre Front ist.
Aber es ist, ich habe hier so eine Überschrift gerade von so einem Artikel. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich bin hier gerade in meinem Pinboard und gucke nach, was ich so an Themen habe. Aber ich glaube, wir können das unter einem großen Thema
ziehen. Genau, also wir sollten das vielleicht ein bisschen ankündigen. Liebe Podcast-Hörer, wir haben uns hier zusammengefunden unter der Ägide der schlechten Laune. Wir haben keine Themen vorbereitet.
Ja.
Ich hab wirklich keinen Plan gehabt, irgendwie, worüber ich reden will, als ich Max einfach sagte, oh Max, komm, lass uns irgendwie ein DMWMR machen heute. Das war sehr spontan. Und Max hatte genauso wenig einen Plan und wir kamen zusammen das Einzige, was uns verbindet momentan, ist unsere jeweilige schlechte Laune, wobei die wirklich völlig unterschiedliche Gründe hat. Also Max ist eher so beruflich, meine ist eher so privat. Aber wir haben durchaus beide sehr, sehr begründete schlechte Laune. Und deswegen wird das hier der schlechte Laune-Cast. So.
Ja,
dass das einfach mal ganz klar
ist,
ja, dass wir hier auch keine falschen Erwartungen an irgendwelche inhaltliche Fundiertheit oder so etwas und so weiter.
Im Gegensatz zu sonst.
So.
Also es kann passieren, dass sie nicht unser gewohntes Rechercheniveau erreichen.
Ach, halt doch das Maul, ey.
Ich lese gerade so eine Überschrift, und zwar von dem neuesten Artikel, den ich vor 22 Stunden, ich habe jetzt schon vergessen, worum es dabei ging, aber und die Überschrift von dem Artikel lautet, tödliche US-Drohneneinsätze werfen Fragen auf.
Stimmt. Aber das bezieht sich doch bestimmt auf diesen Greenwald-Artikel. Greenwald hat doch dieses neue Dings da. Da können wir doch drüber reden.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß dazu gar nichts drüber. Das könntest du mir mal
erzählen. Oh, scheiße. Ich habe da auch noch nicht so wahnsinnig. Was ich ja finde, wir hatten ja, ich fang schon wieder mit Sascha Lobo an.
Wenn wir so ein Thema angerissen haben, sollten wir vielleicht wenigstens einmal ganz kurz sagen, worum es geht.
Ja.
Also,
ich weiß nicht, worum es geht.
Also, es gibt einen, Glenn Greenwald.
Oh ja, da kann ich mich auch drüber aufregen.
Glenn Greenwald.
Ja.
Der uns aller geschätzte Kinoredner von dem letzten Kongress.
Genau, daher kennt ihr ihn alle. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in seiner Nebenrolle gehört als Enthüllungsjournalist.
Nein. Er ist 30C3, hauptberuflicher 30C3 Keynote-Speaker.
Okay.
Und wie das halt so 30C3 Keynote-Speaker so halt tun, hat er sich jetzt zusammen mit dem, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Gründer von eBay,
also der eBay-Gründer hat gedacht, ich leiste mir mal eine unabhängige Redaktion.
Genau, also nachdem Jeff Bezos die Washington Post gekauft hat, ich will auch eine Zeitung und hat dann einfach selber eine gegründet, beziehungsweise hat dann irgendwie den Greenwald zu sich geholt, hat ihm gesagt, pass auf, ich gebe dir ganz viel Geld und ganz viel Freiheit und mach da mal irgendwas Geiles und das ist jetzt gelauncht und ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
Ich wollte gerade einen total geilen Witz machen, da fiel mir nicht ein, wie hieß der ehemalige Telekom-Chef?
Ron Sommer?
Ron Sommer war doch der davor.
Ja,
der bis vor kurzem aktuell war.
Achso, ja, der, den ich letztens getroffen habe.
Ja.
Wie ist er denn nochmal? Der.
Also, jetzt müsst ihr euch dann sitzen.
Siehste,
ihr müsst so tun, als würden wir den Namen wissen. Wollte ich jetzt gerade so reinwitzeln. Man hört, würde schon heimlich in die Super-Illo investieren. So.
Ach, naja. Okay.
Dass ich auch deutsche.
Ja, das war mal wieder ein Scheißwitz, Mann.
Ja, danke.
So, also. The Intercept.
Genau, die haben sie
Intercept. The Intercept heißt das Ding und ich bin dem auch schon mal gefolgt, also @the_intercept. Und die erste Story war nämlich genau über diese Drohneneinsatzgeschichte.
Genau.
Da.
Glenn Greenwald hat sich schon gedacht, okay, die Welt geht unter, wir haben hier ganzen NSA-Unterlagen, kann ich wenigstens noch Millionär mit werden. Hat er also sein eigenes Medium jetzt gegründet.
Mhm.
Mit ein paar Journalisten und sowas.
Ja, genau, diese Paula Dingsbums, die auch mit Greenwald schon länger zusammenarbeitet, auch mit diesen Snowden-Geschichten, diese Fernseh- oder Kamerajournalistin irgendwie. Videojournalistin, die steckt da auch mit drin in dem Projekt. Und ja, also das ist wohl, das wird gerade extrem aufmerksam verfolgt und die haben innerhalb von so kurzer Zeit zigtausend
WordPress-Blog aufgesetzt.
Zigtausend Follower gekriegt. Ach so. Dass Twitter tatsächlich den Account standardmäßig, also so automatisch, suspended hat, weil es halt so unnatürliche Wachstumszahlen hat.
Darum ist mein Account ständig suspended.
Ja, genau.
Jetzt verstehe ich das endlich mal.
So ist das nämlich.
Ich hänge ja seit einem Jahr bei 10.700 Followern. Das ist wirklich. Das
immerhin, 10.000.
Ja, 10.000. Aber wirklich seit, ich hab, mal gucken, wie viel, also oft in der Twitter-App steht's gerade nicht. Oh, jetzt muss ich mich erst einloggen. Drecks Twitter.
Du kannst dich als erstes ficken, Twitter. So, dass wir das mal geklärt haben hier.
Jetzt steht hier auch nur noch 10.7k. Jetzt sehe ich hier nicht mal exakte Zahlen mehr. Toll, jetzt wird da für alle Ewigkeiten 10 Punkte. Vorher war da wenigstens immer noch eine Fluktuation, dass das mal 10.716 war, dann war es mal wieder 10.720, dann war es wieder nur 10.712. Aber es waren so immer seit einem Jahr bei 10.700. Und das ist dieses berühmte Jammern auf hohem Niveau. Aber wenn so wirklich so gar nichts passiert, das ist echt scheiße.
Du machst ja ehrlich gesagt auch sehr wenig, ne?
Ja, aber es muss man jetzt. Ich auf app.net mache ich gar nichts und habe 2.500. Oh, das können wir dieses Experiment jetzt endlich mal für abgehakt erklären. App.net. Ich habe mich neulich auf App.net.
Du, sei vorsichtig. Erstens, ne? Also eine ganze Menge Podcast-Hörer sind auf App.net.
Ja,
die sind alle von Tim dahin beordert worden.
Und sind jetzt auch brav da.
Und von diesen Leuten sind die engagiertesten, unter anderem fast alle Shownoter, geben immer ihren App.net-Account
ein. Na.
Also wenn wir jetzt gegen App.net-Account.
Ja. Wir haben eh keine Themen, insofern kann es doch scheißegal sein.
Unsere Shownotes für immer alleine schreiben,
Max. Ja, aber es ist ich habe neulich mich auf app.net über app.net lustig gemacht, was ja ungefähr die einzige Chance ist,
ja die ganze Zeit
die einzige Chance
ist, das ist doch der einzige Grund, warum du das überhaupt
ja machst. Das ist der einzige Grund, warum ich da so einen Account habe
und dem Geld zu geben. Bezahlst du da eigentlich noch?
Nee.
Okay, hast du
jetzt ich habe das nachdem ich das ein Jahr gemacht habe, habe ich das sein lassen. Also das muss man
auch nicht sagen.
Ich habe ja zwischendurch nochmal versucht, es so ein bisschen ernst zu nehmen. Mhm. Indem ich gedacht, ich habe mich zwar immer sehr lustig gemacht über App.net, aber ich habe probiert bin unglaublich vielen Leuten gefolgt am Anfang. Also so war ja immer so, ja, wenn du nur den gleichen Leuten folgst wie auf Twitter, dann findest du da auch niemanden. Okay, ist ein berechtigtes Argument. Also habe ich angefangen, irgendwelchen Leuten, die mir gefolgt sind, halt, wenn ich irgendwie fand, dass die ein lustiges Profilbild hatten oder so oder irgendwie interessant klang oder ihr einziger App.net-Post war da irgendwie so, als ob das lustige Leute sein könnten, bin ich denen gefolgt. Sodass ich da relativ vielen Leuten gefolgt bin am Anfang.
Mhm.
Und dann bin ich jetzt auch in der Barriere drin, dass ich nur noch 40 Follower haben darf, nur noch 40 Leuten folgen darf.
Mhm.
Und und das führt dann so, also es ist, wenn man einen Paid-Account hat, kann man beliebig vielen Leuten folgen. Wenn man nicht mehr paid, dann kann man nur noch 40 Leuten folgen. Also habe ich angefangen, im großen Stil Leuten, die noch nie was geschrieben haben, zu entfolgen, womit ich schon mal relativ schnell unter die 40er-Grenze kam. Und jetzt bin ich irgendwie so, folge ich gerade so 36 Leuten oder sowas.
Hm.
Und könnte theoretisch wieder mehr folgen, aber es ist echt nichts los da. Also der letzte Post ist von Marcel Weiß. Ich würde sagen,
das ist
ein Cross-Post von Twitter. Dann habe ich da Gattagato, der ist schon mal eine Stunde alt.
Und dann habe ich
Saumselig ein Cross-Post von vor 4 Stunden und dann Tim von vor 5 Stunden.
Nee, ich habe gedacht, so Xenem nicht. Xenem hat unsere Sendung angekündigt.
Ach so, nee, habe ich nicht.
Haha. Also egal. Also
neulich habe ich mich auch.
See what you did there. Aber warum reden wir denn jetzt so lange
darüber? Weil ich neulich auf app.net, weiß ich gar nicht. Weil ich neulich habe ich mich mal wieder auf app.net was Negatives über app.net geschrieben.
Ja.
Und habe nur 2 Replies gekriegt, die beide Zustimmung waren.
Okay.
Ich weiß nicht, wie viele frenetische, also früher war das so ein Entfollow-Grund gewesen, par excellence, aber das ist.
Oder ein Shitstorm-Grund.
So ein kleiner Shitstorm. Also es ist, ich glaube, es ist ein sehr, also offensichtlich finden die Leute es valide, also die 2 App.net-User, die es noch gibt, weil, also das war irgendwie, wenn ich nämlich auf ein Link geklickt habe, der zu App.NET geführt hat, dann so, hey, lad doch erstmal die App.NET-App runter. Installier dir doch mal die App.NET-App, bevor du und dann wirklich so ganz klein versteckt nur so der, zeig mir doch bitte diesen Post jetzt an, ohne dass ich die App.NET-App runterladen muss. Der war wirklich versteckt und Lightmedium hat gerade was bei App.NET gepostet, uns zuliebe. Vielen Dank, Lightmedium. Lebt ja noch dieses Netzwerk.
Ja,
geht ja alles gut.
Da geht ja noch einiges. Nee, ich meine, ich habe das immer so auf und ich bediene das immer, wenn ich irgendwie einen Link, also einen Artikel self-promotion-mäßig irgendwie irgendwo loswerden will, der mir wichtig ist, dann tue ich ihn schon auch nochmal in App.NET rein, so wie ich es mir auch in Google Plus rein tue.
Ach so.
Und also so Google Plus und App.NET, die sind so für mich so Sachen, die ich dann einbeziehe, wenn ich halt auch möglichst alle Kanäle bedienen will, halt, ja. Und das in alle Kanäle einmal geschickt haben möchte.
So. Stimmt, Google Plus ist eigentlich noch fertiger als App.NET.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also Google Plus hat, als wir geplant haben, sozusagen machen wir heute Sendung, muss ich erstmal gucken, was macht meine Frau heute. Und hab nachgeguckt und sie war so bei einem irgendeinem IO oder ich weiß nicht, irgendeinem Hangout stand in ihrem Kalender drin. Und dann habe ich so, hey, was ist denn das da für ein merkwürdiger Hangout?
War bestimmt eine Einladung.
Das war eine Google Plus Einladung. Und sie konnte die nicht sehen. Die konnte nur ich in ihrem gescherten Kalender sehen. Okay. Ich glaube nämlich, man kann das vermutlich.
Das sind die mega advanced privacy settings, ja, wo du sozusagen
wo man seinen eigenen Kalender
nicht mehr sieht. Aber ausgewählte Leute können ihn trotzdem sehen.
Ich vermute mal, weil es gibt ja diese Drecks-Events, die einem ja irgendwelche Leute. Google hielt es ja irgendwann mal für eine geile Idee. Sag mal, wenn jeder jedem irgendwas in den Kalender schreiben kann. Das wäre doch mal eine geile Idee. Also wie man das wirklich für eine gute Idee halten konnte.
Ja, ja.
Für auch nur 8 Sekunden.
Ach, ja, ja.
Egal. Und dann haben sie diese Option eingeführt, dass man diese Termine dann ausblenden konnte. Und meine Vermutung ist jetzt, dass Diana einfach diese Termine ausgeblendet hat. Das heißt, sie werden in ihrem eigenen Kalender ausgeblendet. Sie sind aber noch da. Und weil ich ihr einen gescherten Kalender von ihr habe und bei mir ihre Google Plus Termine halt nicht ausgeblendet sind, sehe ich in meinem Kalender ihre Google Plus Termine, die sie probiert hat loszuwerden, indem sie ausgeblendet hat. Das ist Google, what's wrong with you?
Ja. Lass uns nicht über gescherte Kalender reden.
Oh, das bringt wieder in depressive Stimmung.
Ja, egal, aber auf jeden Fall du wolltest irgendwas über Sascha Lobo sagen.
Ich wollte was über Sascha sagen.
Ja.
Und zwar, es geht ja um die große Blablabla, große Internetenttäuschung. Ich glaube ja, eine viel größere Enttäuschung durchgehört zu haben.
Wo? Wann?
Bei seinen ganzen Texten bisher.
Okay.
Und zwar die Enttäuschung über Obama.
Ja, das spielt eine Rolle, ja.
Also, und da muss ich mal sagen, was Obama, dass der bisher noch nicht mehr auf die Fresse bekommen hat, dieses blöde Arschloch, ist echt, also ich meine, wir waren damals, ich persönlich muss eigentlich auch sagen, das ist ja auch so eine, also der Grund, warum ich noch nicht laut gebrüllt habe, ist einfach, weil die Scham so groß war, überhaupt auf ihn quasi reingefallen zu sein.
Auf Obama
jetzt. Auf Obama. Okay. Weil,
okay, dein Obama-Rand jetzt.
Weil, also ich meine, wir beide waren, als er hier in Berlin war,
also bevor er Präsident war,
haben wir uns da auf diesen Scheißplatz gesetzt, in der glühenden Sonne.
Nein, wir haben gestanden.
Zuerst haben wir gestanden, irgendwann haben wir uns hingesetzt. Wir haben auf jeden Fall mehrere Stunden auf diesem heißen Asphalt rumgestanden.
Aber das war schon eher so Newsgeilheit als jetzt irgendwie wirklich jubeln.
Also du hast auch noch, also es war eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Es war eine Mischung aus beiden. Also ich hätte mich für Bush hätte ich mich da nie hingestellt, für Merkel hätte ich mich da nie hingestellt.
Nee, aber es war schon so Eventcharakter. Also ich meine, wir waren damals auch mal so drauf, immer wenn irgendwas gab, irgendwie, was irgendwie interessant war, sind wir hingegangen, auch einfach damit wir drüber twittern können.
Das stimmt natürlich. Aber es war auch schon so, also ich habe auch davon gehört, dass Obama so geil reden kann und dass das so toll sein soll. Das wollte ich mir tatsächlich auch mal geben.
Ja, genau. Also es war ja zu dieser Zeit, also das war im, ich glaube noch im Vorwahlkampf, oder? War das im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf?
Ich glaube, das war schon im Wahlkampf.
Ich glaube nicht, das war, also auf jeden Fall dort, wo dann diese Yes We Can-Campaign dann war, irgendwie mit hier die ganzen Künstler, die dann irgendwie
genau
sowas gemacht haben. Das war
Und da saßen wir beide da. Und dann haben wir noch, hast du im Schmück zur Wahlnacht, hast du noch eine Wahlparty
organisiert. Ja, wir haben eine Wahlparty gemacht. Ja,
genau,
ja,
da waren wir alle. Und ich weiß nicht, ob du da, ich glaube, du warst da nicht dabei, aber da waren auch noch ein Haufen anderer Twitter dabei, als Obama sein Amt bekommen hat, waren wir am Abend noch bei The Bird quasi auf diese sein Amtseid.
Da war ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ja.
Waren wir noch Burger essen.
Hm. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ihm keinen, nicht einen einzigen Friedensnobelpreis gegeben. Ich nicht. Ich war das nicht.
Von mir
hätte er den nicht gekriegt.
Auch meine Stimme hat er nicht gekriegt, muss man auch sagen.
Genau, ich bin auch nicht gewählt.
Und
wir waren alle schon genau froh.
Obama, also von Friedensnobelpreisträger zu Friedensnobelpreisträger.
Ja, ja.
Wir sind ja auch Friedensnobelpreisträger, ne?
Wieso?
Die EU.
Wir, die EU. Das finde ich auch ganz geil. Wenn jetzt nämlich, ist es ja gerade vorgeschlagen worden, der Edward Snowden.
Ja.
Und also so allein schon, dass der eine Nobelpreisträger den anderen jagt.
Ja? Friedensnobelpreisträger tötet Friedensnobelpreisträger per Drohne.
Genau. Das ist so eine geile Sache. Aber wenn dann auch noch irgendwie jetzt beispielsweise die EU jetzt Snowden noch aufnehmen würde.
Ja. Yeah.
Ne? Und aber ich meine, alleine.
Friedensnobelpreisträger greift Friedensnobelpreisträger an, weil er Friedensnobelpreisträger aufnimmt.
Aber warte mal. Ganz, ganz kurz, ne? Ich meine so, EU, Lampedusa, Obama, Drohnenkrieg. Also wenn Snowden jetzt diesen Friedensnobelpreis kriegt, also in dieser Reihe möchte man ja wirklich echt nicht stehen, oder? Also
muss er ihn eigentlich ablehnen?
Ich würde jetzt sagen, so, das ist jetzt so. Das ist so der, das Schäbigste.
Und damals, als Obama Präsident wurde, einfach nur um das Gefühl zu wecken, da gab es eine Sondersendung der Daily Show an dem Abend. Mhm. Und da haben hier Jon Stewart und Stephen Colbert, diese beiden Comedians, gemeinsam moderiert. Und Stephen Colbert, als er das Ergebnis verlesen hat, hat er Tränen in den Augen bekommen. Der Mann hat geheult vor Live-Publikum. Und ich meine, es war jetzt kein extrem überraschendes, also war jetzt nicht so, als hätte er sich darauf nicht vorbereiten können.
Das war schon ein bisschen knapp, also so ganz,
ja. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass, oh mein Gott, er hat es tatsächlich geschafft. Also es war natürlich damals sozusagen, also es war jetzt
das
nicht
Momentum
klar.
War noch da und es war irgendwie auch jetzt irgendwie realistisch.
Genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als ob es vorher total abwegig war, dass Obama gewinnt und dann hat er gewonnen und dann, das war diese Erwartungshaltung an diesen Mann, die war so unfucking groß. Und ich wüsste nicht, wie man sie hätte. Also ich meine, er hat jetzt noch keine Kätzchen aus Spaß vor dem Weißen Haus erschossen.
Das ist
übermorgen.
Das war eine Ente.
aber ich meine, scheiß Guantanamo, es ist nach wie vor offen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wir leben hier. Oh mein Gott, wir werden von der NSA überwacht. Unsere amerikanischen Freunde, die komplett unschuldige Menschen seit 10 Jahren in einem Knast foltern. Und das ist die, ich habe neulich nochmal so einen Artikel darüber gelesen, wie, der war schon ein bisschen älter als auf Al Jazeera. Kann man jetzt sagen, okay, Al Jazeera ist jetzt vielleicht nicht die allerobjektivste Quelle, wobei, warum nicht? Und da ging es halt um einen, und der Typ war seit 2002, war der in Guantanamo. Da haben zwischendurch mehrere Militärgerichte. Der Mann ist total harm. Also der Typ ist nach überhaupt wieder in den Knast gekommen, wieder nach Guantanamo gekommen ist. Der Typ war irgendwie, ich weiß gar nicht, woher der kam, aus irgendeinem Nachbarland und brauchte halt eine medizinische Behandlung. Und in Pakistan waren die medizinischen Behandlungen billiger. Und alles, was der dabei hatte, der ist halt nach Pakistan gefahren, hat im Wesentlichen seine medizinischen Unterlagen und wollte irgendwo sich gegen Gallensteine oder irgendwie sowas behandeln lassen. Und ist dann in die Hände von Menschenhändlern gekommen, die, weil ja für jeden Terroristen, den die Amerikaner in die Finger bekommen haben, gab es ja ein fettes Kopfgeld. Die hier Terrorist,
so ja, dann ist kennt der, ja keiner
kennt ja ja exakt so und so sind ja vielleicht nicht die meisten, aber sehr sehr viele der Guantanamo-Häftlinge dahin gekommen. So und dann haben die irgendwann dann war der da, ist der gefoltert worden regelmäßig,
ja.
Und dann hat irgendwann mal, der ist echt harmlos, lass den mal frei. Und dann haben die den nicht freigelassen. Und dann hatte der irgendwann einen Anwalt, dann hat er geklagt, dann hat er von einem amerikanischen Gericht geklagt, dann lass den mal frei. Haben die den nicht freigelassen?
Ja. Aber war das nicht auch so, dass die Gefangenen loswerden wollten, aber kein Land wollte sie wieder haben?
Ja, scheiße. Dann muss man sich halt was überlegen.
Dann muss man sie halt in Amerika eingliedern.
Dann hat er
so, ihr habt sie geholt, jetzt müsst ihr sie auch aufnehmen. Also ich meine,
muss man dann schon irgendwo unauffällig unterbringen, weil ansonsten gibt's natürlich irgendwelche bekloppten Rednecks, die sofort erschießen.
Ja, ja, ja.
Aber da muss man sich was überlegen. Und dann haben die den Typen, dann hat er da jeglichen Lebenswillen drin verloren,
ja,
hat aufgehört zu essen, dann haben die den zwangsernährt.
Ja.
Jeden Tag, jeden fucking Tag, was wohl sehr, sehr schmerzhaft ist. Und dann irgendwann, nach über 10 Jahren in diesem Knast und nach 7 oder 8 Jahren, nachdem seine Unschuld festgestellt worden ist, hat er es geschafft, sich umzubringen.
Ja.
Und das ist Guantanamo. Heutzutage noch. Das ist heute noch nicht so. Da sind noch heute Menschen gefangen. Da hat noch heute keiner einen Prozess gekriegt.
Und das war definitiv ein Wahlversprechen.
Und das war ein fucking Wahlversprechen von scheiß Obama.
Von Obama, ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, hey, Krankenversicherung. Ich meine, es ist eine Leistung. Es ist garantiert in diesem bizarr bekloppten Amerika
gescheitert.
Wo, oh mein Gott, er will mir eine Krankenversicherung geben. Er ist Kommunist. Offensichtlich wirklich ein valides Argument scheint.
Ja.
Also ich meine, das ist eine Leistung. Aber was ja ansonsten so.
Ja, und mal gucken, ob das Bestand hat. Ne, das ist ja auch noch eine Frage. Die Obama-Care-Geschichte. Also die Amtszeit endet ja irgendwann und dann kommt wahrscheinlich wieder ein republikanischer Präsident.
Ich glaube, das trauen sie sich nicht wegzunehmen. Es ist ja, in 10 Jahren tun sie, als ob sie es hätten einführen wollen. Es ist doch, glaube ich nicht, dass sie das ernsthaft wieder
haben. Naja,
aber darüber, also es ist wirklich, ansonsten ist der so, also diese Drohnenkriege, diese fucking Drohnenkriege.
Mal, und Irak ist, da sind die auch noch, die Amis, oder? Die sind noch nicht komplett raus, oder?
Ich glaube, alle, die noch leben, sind raus. Also das ist, ich glaube, das ist jetzt sich selber überlassen und da hat jetzt die Al-Qaida nutzt das jetzt als...
Man hört es ja nicht mehr so viel, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja, man hört, naja, man hat die ganze Zeit ja eigentlich dafür, dass da quasi Bürgerkrieg ist, relativ wenig davon gehört.
Man hört, es ist halt überall, hört man so viel, es ist alles, die ganze Welt versinkt im Chaos. Ja.
Und Afghanistan ist ja nun auch kein Deut besser, was da abgehen wird. Und also ich meine, okay, für die beiden Kriege kann Obama nix.
Also gut, also keine Frage, die Erwartungen an Obama waren definitiv total überzeichnet. Aber würdest du sagen, dass er nicht trotzdem ein Fortschritt zu George W. Bush ist?
Ich bin mir nicht sicher, in welchem Punkt. Also für mich als Europäer, also wie gesagt, Amerikaner haben jetzt vielleicht eine Krankenversicherung mit ein bisschen Glück.
Ich will es gar nicht so aus deiner Interessenslage heraus versuchen, sondern tatsächlich so irgendwie so allgemein, ne? Also durchaus gerne auch außenpolitisch, ja. Also wahrscheinlich bewerten wir Europäer die Außenpolitik der USA sehr, sehr viel höher oder wichtiger,
ja, klar,
als die Amerikaner
selbst. Amerikaner Außenpolitik?
Ja, genau.
Es gibt einen Außen.
Also das ist ja tatsächlich so, dass in den Zeitungen, in amerikanischen Zeitungen ist das so Außenpolitik, das spielt halt einfach irgendwie so eine halbe Seite oder so. Es interessiert halt keinen, ja. Und für uns ist das natürlich immer irgendwie so das Wichtigste. Ich würde jetzt aber nach wie vor noch sagen, das ist halt definitiv, ich glaube immer noch, wir können froh sein, dass er es geworden ist und nicht der andere.
Also, McCain?
Ja.
McCain war der Erste, wer war jetzt der Zweite? Wie hieß er?
McCain war es ja nicht. Wer war jetzt nochmal sein
Gegner? Beim ersten Mal war McCain der Gegner, zweiten Mal war jetzt Namen vergessen, egal, da erinnert sich eh keiner mehr dran.
Naja, also auf der republikanische Kandidat. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich will es mal ganz kurz Bush zurück sinieren, ja. Er hat wirklich auf die allerplumperste Art, die völlig durchschaubar war, einen Krieg wirklich komplett vom Zaun gebrochen, der völlig unnötig war. Er hat und dabei echt Hunderte, Tausende von Menschenleben einfach so für nichts geopfert. Er hat halt gelogen, also nachweislich gelogen. Er hat diese ganzen Dinge, über die wir gerade reden, warum die Obama halt nicht abgeschafft hat, die hat er alle erst überhaupt initiiert.
Das stimmt.
Also die ganze NSA-Überwachung, die das Guantanamo und so weiter und so fort, die Drohnenkriege. Das alles kommt aus der Zeit von George W. Bush. Das ist sein Werk. Und wenn wir jetzt über Obama uns aufregen, dann regen wir uns darüber auf, dass er es nicht geschafft hat, dieses Werk wegzumachen oder
aufzulösen. Er hat es teilweise nicht mal probiert. Also zumindest macht es nach außen den Eindruck.
Genau. Ich glaube tatsächlich, also bei Guantanamo weiß ich relativ klar, dass es dort ziemlich viele Bemühungen gab, da Dinge zu machen. Und da das State Department ja dann durchaus diesen Hilferuf halt ja auch publik gemacht hat, dass sie halt versuchen, diese Gefangenen loszuwerden, aber keinen Staat die haben will. Das kann man ja sagen, okay, ist ja, they didn't try enough und so weiter und so fort, aber es gab halt Bemühungen. Ne? Also grundsätzlich, ja, Obama ist eine Enttäuschung, aber ja, er ist immer noch ein großer Fortschritt zu George W. Bush.
Er hat diesen Drohnenkrieg massiv verstärkt. Und er hat, er nimmt, und ich glaube auch, es gibt ja diese Kommando-Chain, dass er persönlich die Haftung übernimmt für jeglichen Tötungsdelikt, der da
vorgenommen worden ist. Was ich erstmal gut finde, weil es halt weil es zeigt, dass er halt dort auch Verantwortung übernimmt. Also
nee, ich glaube, es zeigt das genau. Also ich würde sagen, es zeigt das genaue Gegenteil, weil es nämlich.
Also er müsste das ja nicht tun. Also er könnte ja sagen, nö,
ja, aber
knallt ihn mal ab. Ich will das gar nicht wissen.
Er müsste jetzt also wenn er einen Vertrauten hätte. Mhm. Sozusagen, da ist irgendein Militäroffizier und der haftet dafür. Und das ist seine Entscheidung, wer da getötet wird, so nach dem Motto. Und dann steht plötzlich in der Presse, da ist jemand Unschuldiges getötet worden. Dann könnte er sagen, hey, der ist seinen Job los. So verknüpft er das mit sich selber automatisch. Ja. Und somit kann er niemals objektiv sagen, ohne zurückzutreten, da sind Menschen getötet worden und das war falsch.
Er bringt sich in diese Situation, das mag sein, aber dieses sich in die Situation bringen, ist ja erst einmal eine sehr, sehr verantwortungsvolle
Tat. Aber bisher haben die USA noch nicht mal in Erwägung gezogen, eventuell zuzugeben, dass da auch möglicherweise Leute bei gestorben sein könnten, die ja vielleicht nicht ganz 100%ige, sondern nur 90%ige Terroristen waren.
Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die abstreiten, dass da auch Unschuldige
umkommen. Natürlich gibt es da auch, aber das
wissen die schon, das geben die auch zu.
Also, zugeben?
Sicherlich. Also das ist ja, das sind ja auch teilweise unleugbare Fakten, dass da auch Unschuldige bei umkommen. Da gibt es auf jeden Fall viele Beispiele für.
Natürlich gibt es mehr als genug Beweise dafür, das ist gar keine Frage. Aber ob das sind, also im Augenblick wird ja zum Beispiel auch, es wird ja jeder als feindlicher Kombatant eingeschätzt, der männlich ist und über 16 oder irgendwie sowas, dann bist du ja schon mal automatisch kein ziviles Opfer, sondern Terrorist gewesen, wenn du da dabei warst. Ich glaube, ich habe es in der letzten Sendung schon erwähnt, dass die halt diese Double Strikes machen. Also, dass die, du knallst irgendwie rein in einen Menschen oder in ein Haus oder in ein Auto und dann zerfetzt es das und dann liegen da verblutende Menschen rum, die schreien und dann kommen irgendwelche Leute zur Hilfe und dann wird nochmal eine zweite reingelegt.
Das ist so wie bei Collateral Murder, das Video, das WikiLeaks damals.
Genau, so Standardtaktik. Und das ist, also ich meine, da ist es wirklich schwer zu leugnen, dass ja alle, die da hinterhergekommen sind, das waren auch noch Terroristen. Ist natürlich so, was natürlich dazu führt, dass die Leute da untereinander sagen, wenn es da jemanden trifft und da liegt jemand und verblutet, lass den sterben. Weil du bringst dich selber. Du bist selber so gut wie tot, wenn du da reinknallst.
Ja, das ist halt so die Sache. Ne? Also,
und das ist jetzt die erste Ermittlung hier, also diese ersten Dokumente, die Greenwald da veröffentlicht hat, ist halt, dass die halt zumindest am Anfang sich auf Metadaten verlassen haben. Mit anderen Worten, die haben
diese Signature Strikes.
Die sind mit IMSI-Catchern rumgeflogen. Ja. Haben darauf gewartet, bis sich die SIM-Karte von, also IMSI-Catcher, das sind diese GSM-Masten quasi, die gefaked sind und die warten, bis sich die SIM-Karte oder bis sich das Handy von einem vermeintlichen Terroristen einbucht. Und in dem Moment, da hat sich einer eingebucht, dann wird der trianguliert, zack, Bombe rein, fertig. Dann wird
Aber der Triangulationsbereich, der ist ja.
Ich weiß nicht, ob es trianguliert wird
als der Detonationsbereich, oder? Ich meine, das ist jetzt, glaube ich.
So haben die Leute getötet. Okay. Also sie haben halt, vielleicht haben sie nochmal geguckt, ob da tatsächlich eine Person ist, aber sie haben sich nicht die Mühe gemacht, zu gucken, ob die Person, die sie jetzt gerade da unten abknallen, tatsächlich die Person ist, die sie glauben abzuknallen.
Ja, klar.
Und das ist, also dieses Berühmte, dass man irgendwie in einem Film und man drückt jemand anders rasch mal sein Handy in die Hand und der wird dann plötzlich erschossen, das haben die gemacht.
Ja, man muss da auch sehen, also dass halt bestimmte Dinge, die jetzt mit dem Drohnen gemacht werden, die wären ja gar nicht möglich gewesen, wenn ohne Drohnen. Also du kannst ja nicht, die hätten ja nicht reingehen können mit der Armee nach Pakistan und da Leute abknallen, weil wir sind ja nicht im Krieg mit Pakistan.
Ja, ja. Eben.
Aber so eine Drohne fliegt da halt einfach
so eine
mal
Drohne
jeden,
fliegt
die fliegt da einfach mal jeden Tag rüber. So,
genau.
Ne? Und das ist ja auch irgendwie so eine Art von Kriegsführung, die jetzt irgendwie was komplett Neues ist. Ja, also das ist ja nicht mehr so, wie das mal früher war, dass halt da halt ein Staat, also das ist sowieso ja schon lange nicht mehr so, dass halt zwei Staaten dann so, einer macht Kriegserklärungen, der andere sagt ja und dann kommen die alle mit Panzer und knallen sich an der Grenze ab oder sowas. Ja, das ist ja schon lange nicht mehr so.
So wie es die Genfer Konvention eigentlich vorschreiben, dass man eine Kriegserklärung macht und so.
Genau, das ist ja schon lange nicht mehr so, sondern wir haben immer diese asymmetrischen Kriege, wo dann halt irgendwie ein Land angegriffen werden, aber dort dann halt nicht irgendwie eine reguläre Armee, sondern halt irgendwelche Partisanen. Aber das ist jetzt auch schon wieder sozusagen überholt, ja, weil das war Afghanistan, das war irgendwie Irak, ja. Aber was jetzt halt passiert in Pakistan, ist halt, dass ein Land gar nicht angegriffen wird. Also die gehen gar nicht in das Land rein, sondern sie operieren vom Nachbarland aus und fliegen dann mal rüber und knallen da Leute ab so. Und fischen sich so Leute raus, so, ja. Das ist so eine absurde Art. Also das ist so.
Die Begründung dafür ist, also sie probieren das ja immer noch quasi rein rechtlich alles. Jetzt bin ich, glaube ich, zu leise. Jetzt eben gerade hat jemand geschrieben, dass ich zu laut wäre und du zu leise und jetzt habe ich dich lauter gemacht und mich leiser.
Du machst mich immer zu leise.
Ja, ja.
Max macht mich immer zu leise.
Einfach damit du ein bisschen wütender wirst, weil du noch nicht wütend genug heute bist. Und
fick dich.
Die Amerikaner haben ja irgendwann mal erklärt, dass, sozusagen, sie haben ja eine Legitimation, warum sie machen. Und zwar, es gibt ja diesen berühmten Krieg gegen den Terror, von dem du sicherlich schon mal gehört hast.
Nee, was? Wie?
Und da ist das wichtige Wort Krieg. Weil die USA haben irgendwann mal definiert, also wir sind im Krieg gegen den Terror,
ja.
Krieg. Genau. Haben wir hiermit eine Kriegserklärung gegen den Krieg, gegen den Terror gemacht. Ja. Also Terror, wenn du Terror bist, wenn du zum Terrorland gehörst, dann sind wir deine Kriegsfeinde. Darum erklären sie, sobald sie glauben, irgendwo einen Terroristen zu sehen, ist da Kriegsgebiet und sie dürfen mit Drohnen reingehen.
Ja, also die Amis dürfen ja sowieso alles, solange die anderen keine
Nennenswerten
Militärbudgets haben.
Das ist ihre eigene Erklärung dafür sozusagen. Also das ist klar, sozusagen, wir sind, also sie dürfen natürlich.
Sie sagen ja auch War und Drugs, das ist ja auch. Ne? Also,
und der geht ja langsam ähnlich ab.
Ja, genau. Also vielleicht sagen sie irgendwie demnächst War on Porn oder sowas und dann geht das irgendwie.
Mhm. Ja. Ja. Das würde mich nicht wundern.
Das würde mich auch nicht mehr wundern. Aber das ist, ja, das ist alles eine schlimme Sache. Andererseits, es gibt halt zwei. Ich finde diese Drohnengeschichte ist ambivalent zumindest. Einerseits werden halt natürlich Aktionen gemacht, die halt ohne Drohnen gar nicht möglich wären. Mhm. Ne? Und damit werden Einsätze gerechtfertigt und Tötungen gerechtfertigt, die sonst gar nicht passieren würden. Andererseits ist es jetzt auch schwer vorstellbar, dass wenn diese Drohneneinsätze nicht gäbe, dass es dann keine Einsätze gäbe. Sondern dann gäbe es halt andere Einsätze, also konventionellere Einsätze.
Und dann würden jetzt die Amis in Pakistan stehen?
Jein. Also jetzt in Pakistan bei diesen Sachen wahrscheinlich nicht, ne? Also aber beispielsweise jetzt in Afghanistan würden sie dann wahrscheinlich bei den entsprechenden Drohneneinsätzen halt nicht Drohneneinsätze machen, sondern tatsächlich irgendwie Bombardements, also die klassische Art, ne? Also und die Bombardements, also ganz groß war das ja irgendwie nach dem Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg auch. Das sind ja jetzt von, sag ich mal, von der Einsatzlogik und der Tötungslogik her jetzt nicht unbedingt bessere, sauberere Arten, das zu machen. Ne?
Das stimmt.
Und im Zweifel wahrscheinlich kollateralschädlicher.
Naja, also das mit den. da bin ich mir nämlich, dass, also für den einzelnen Einsatz, also ich meine, jetzt muss man mal sehen, auf welcher zynischen Ebene wir sind. Wir sind jetzt da
von du, dem Projekt, Krieg ist immer zynisch.
Ja, ja,
das muss also man das, halt sehen. Ne?
Aber
das ist halt, also da kommt man keine nicht zynische
ob Lösung 10 unschuldige Menschen sterben oder 1000 unschuldige Menschen, das sind jetzt, was ich aber glaube, ist, dass diese Drohneneinsätze, die sind halt verhältnismäßig billig.
Mhm, genau.
Es gibt quasi keine Zeugen. Also das sind die Betroffenen in den Gebieten, die sind natürlich als Zeugen, aber so du hast keine Soldaten, die traumatisiert wieder zurückkommen, genau, und berichten, ja, können oder sowas, sondern
du sind bringst auch keine Soldaten in Gefahr. Es ist auf jeden Fall billiger, sie sind auf jeden Fall politisch billiger. Das ist ein ganz wichtiger, ja, Punkt.
Genau.
Muss aufpassen, es ist halt nicht unbedingt kostenmäßig, aber politisch billiger, weil halt du keine Menschenleben gefährdest.
Ich glaube auch von den Kosten her sind die durchaus deutlich billiger, als da so ein komplettes irgendwo in einem befreundeten Land eine Militärbasis aufzubauen und von der
aber nicht mit einem Bomber rüber zu fliegen und einfach das Viertel platt zu machen. Also das ist wahrscheinlich billiger als ein Drohneneinsatz.
Weiß ich nicht. Ich glaube, diese Drohneneinsätze, also ich meine, die Drohnen an sich sind wahrscheinlich noch relativ teuer, aber so die können ja 24/7 können die da herumfliegen und dann sitzt du da irgendwo in teilweise, also ich habe gehört, dass die teilweise wirklich im Pentagon sitzen, also auf einem anderen Kontinent oder
ja, genau,
in Deutschland gerne auch mal,
ja, ja,
und genau, und von da aus dann gehen die da morgens hin, setzen sich in ihren kleinen Helikopter oder setzen sich in ihr Büro, ja, nehmen den Joystick in die Hand und fangen an Terroristen in Anführungsstrichen zu töten.
Mhm.
Und ich glaube, das ist, und Treibstoff verbraucht das relativ wenig. Diese Raketen, die du da anschließt, diese Hellfire-Raketen, die kosten natürlich genauso viel, wie sie vorher gekostet haben. Die sind natürlich scheiße teuer, aber die waren vorher auch nicht billig, als sie noch an Flugzeugen hingen. Also das ist...
Nee, also keine Frage. Also damit mit den Drohnen werden Einsätze gefahren, die man früher vielleicht gar nicht gemacht hätte. Und damit werden auch tatsächlich Tötungen gemacht. Also ich sag ja nur, es gibt diese zwei Seiten. Also es gibt...
Du hast halt diesen Kriegszustand. Das ist jetzt halt in Pakistan, ist halt, ja, Afghanistan sind keine Amerikaner mehr, die Briten ziehen gerade ab, die deutschen Truppen sind schon abgezogen, alles überlassen sie doch sich selber, haha, die Trottel. Und aber da in Pakistan, da fliegen halt weiter und wahrscheinlich auch in Afghanistan und in Teilen Afrikas.
Die fliegen ja, glaube ich, von Afghanistan aus, die Drohnen, ne? Also,
ich weiß nicht, wo die starten. Ich glaube, die können auch einfach auf dem Meer starten. Die kannst du auch von Schiffen aus starten.
Ja, aber du willst sie ja möglichst nahe dran haben. Insofern, und wenn sie halt eh in Afghanistan sind. Du kannst
ein paar Tage hinfliegen.
Du bist dann ja schneller in der Reaktionszeit, ja, also
das,
sieh mal, ne, wenn du halt irgendwie sagst, okay, wir haben hier, also das ist ja auch das Interessante an diesen Drohnengeschichten, die sind ja extrem eng mit diesen Geheimdienststrukturen vernetzt,
ja, ne?
Also das ist dann wirklich so, dass dann halt irgendwie der Geheimdienst rauskriegt, Top-Terrorist oder Second-Level-Top-Terrorist oder Third-Level-Top-Terrorist.
Aber die sind ja schon alle lange tot.
Die rücken ja nach, ne? Also
ja, die rücken nach.
Der ist gerade in der Stadt und wir wissen, wo er ist, ja. Und dann heißt es halt für die Drohnen halt reagieren. So, alles klar. Er ist jetzt dort und dort, wir wissen jetzt, wo er ist, wir müssen ihn jetzt aufspüren und jetzt abknallen.
Fliegt da einer schon über den Gebiet.
Ja, genau, also das ist halt der Punkt. Also, aber deswegen willst du halt sie möglichst nah positionieren.
Ja, nee, aber die sind dann schon. Die fliegen da die ganze Zeit rum und warten drauf, dass sie zum Einsatz gerufen werden und wenn sie und beobachten nur so fröhlich vor sich hin,
okay,
gerne ja auch mal Wochen und Monate lang Leute. Also dass die, das ist ja, es gab mal, also ich habe einmal bei Beckmann, das war leider ganz furchtbar, und ich habe mal in New Yorker, glaube ich, war es, einen Artikel oder The Atlantic, ich weiß es nicht mehr, ein Interview gelesen oder einen Bericht über diese Drohneneinsätze und auch so quasi einen Augenzeugenbericht von jemandem, der da das die ganze Zeit macht. Und der meinte, das ist ein total merkwürdiges Phänomen, weil du beobachtest teilweise die Leute Wochen und Monate lang und siehst, wie sie ihre Kinder von der Schule abholen, wie sie essen gehen, wie sie irgendwas machen. Und irgendwann kommt halt der Befehl, okay, boom, jetzt rein.
Mhm.
Und dann hast du eine Person, zu der du auf die große Entfernung, aber trotzdem irgendwie so eine Vertrautheit aufgebaut hast.
Mhm.
Und dann siehst du, wie sie da im Zweifelsfall noch halbtot rumliegt und vielleicht um Hilfe bettelt und du musst noch ein bisschen oben bleiben, dass falls die Hilfe kommt, dass du dann noch ein zweites Mal reinlegst.
Ja.
Und ich glaube, also
ich habe mir tatsächlich jetzt gerade, ich bin ja momentan dabei, das Buch zu schreiben, und da habe ich jetzt mir wirklich dieses Video nochmal rangezogen, dieses Collateral Murder. Und das ist ja nochmal eigentlich sehr, sehr standardmäßig, ne? So halt nicht Drohne, sondern Apache-Hubschrauber mit Besatzung und 30mm Kanone an Bord. Aber das ist wirklich so krass, also wirklich diese Bilder nochmal zu sehen und das nochmal so genau zu beobachten, wie da, wie zynisch und wie unglaublich kaltblütig, dass da abläuft. Das ist schon krass. Und das ist ja auch nichts anderes. Also meine Perspektive, das ist ja abgefahren eigentlich, ne? Also meine Perspektive, die ich dann halt auf dieses YouTube-Video Collateral Murder habe, ja, das ist ja haargenau nichts anderes als die Perspektive, die der Drohnenpilot hat.
Ja.
Weil er ist ja genauso weit weg von dem Geschehen wie ich, wenn ich dieses scheiß Video gucke.
Von dem da war es noch ein Helikopter, oder?
Was das, ja, genau, das war noch ja, ein Apache. Aber das ist halt so dieselbe Situation und das ist trotzdem alles so, das ist so krass, grausam, zynisch, das ist, Krieg ist schon echt ekelhaft.
Ja, und das ist halt so da wird halt, das ist prophylaktischer Krieg. Das ist halt so dieses, was wir irgendwann mal mit, wie hieß dieser Film mit, nicht Tom Hanks, Tom Cruise? Dieser Minority Report?
Ja, Minority Report, ja.
Also ich meine, der wird ein Verbrechen begehen. Das ist ja quasi, oh, der könnte eines Tages eventuell ein Verbrechen begehen.
Das ist ja diese
Lasst
ganze
Terrorismusbekämpfung,
ja. Genau, das ist ja dieses...
Und da werden keine, und da werden, also was besonders, guckt euch mal hier Living Under Drones, einfach mal googeln, das ist, ist so ein Kurzfilm, da werden gerne in Hochzeitsgesellschaften, da wird schon jemand dabei sein.
Mhm. Ja.
Und das ist dann, also da treffen sich Leute, wollen heiraten, wollen anfangen, ihr Leben aufzubauen. Großes Fest für alle, mittendrin macht es plötzlich wuff, weil eventuell, und da gab's irgendwie mal diese Karikatur, die auf Twitter rumgegangen ist. Was passieren würde, wenn das andersrum wäre, wo dann so eine amerikanische Hochzeit, wo so, ja, da hinten, da hatte jemand mitgebracht, der war vielleicht, hat sich jetzt rausgestellt, irgendwie mit, da hatte der schon mal mit einer Terrororganisation was zu tun. Amerikanischen, wenn du die auf einer Pressekonferenz ansprichst, also sowas fragt man doch nicht, das ist ein geheimer Militäreinsatz, da sagen wir doch nichts aus darüber. Das ist, wenn irgendwas, und das ist halt, das finde ich ist halt, wer ist da unten? Wer macht diese Einsätze? Ist Militär. Militär hat daran ein Interesse, dass Krieg weitergeht. Und ja, es gibt bestimmt auch ganz viele, furchtbar viele Soldaten, die in Wirklichkeit den Frieden in die Welt bringen wollen. Aber es gibt auch einfach, da sind auch einfach mal Leute dabei, die gerade wahrscheinlich in den oberen Positionen, die feststellen, hey, Moment mal, wenn mehr Krieg ist, habe ich mehr Macht. Und wenn mehr so und du hast halt Waffenhersteller, die ein Interesse daran haben, möglichst viele Waffen zu verkaufen.
Da fällt mir ein, hast du diese This American Life Folge gehört? Ich glaube The Good Guy ging's, glaube ich.
Nee.
Ich weiß nicht, war das The Good Guy. Jedenfalls da hatten sie dann eine der Geschichten war so eine Reporterin, die vor vielen Jahren einen jungen Soldaten, also an der sich freiwillig, glaube ich, auch gemeldet hatte für den Irakkrieg, so ein bisschen embedded irgendwie begleitet hat im Laufe seiner Karriere. Nee, es war noch anders. Sie hat mit ihm was ausgemacht. Also sie hat ihn irgendwie kennengelernt und hat gesagt, so pass mal auf, du gehst jetzt in diesen Irakkrieg und so weiter und so fort. Ich bin Radiojournalistin, ich fände das interessant, wenn du einfach so ein Audio-Tagebuch führst und hat ihm einfach so ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt und er dann einfach sozusagen ganz frei von der Leber weg erzählt, dann so mal, keine Ahnung, wie so seine Entwicklung war und so weiter und so fort. Und das sind halt so krasse Dinge, die er da reingesagt hat, wie zum Beispiel so, dass er halt an sich mehr, also er war ein extrem reflektierter Typ übrigens. Also es war so auch einer, der irgendwie
kein Idiot.
Keiner von der, also so von der Uni irgendwie und irgendwie hat er sich so Gedanken gemacht und hat halt auch so eine ziemlich krasse Selbstbeobachtung gemacht. Hat dann aber halt gesagt, okay, dass er jetzt irgendwie in dieser Kriegssituation ist und er hätte jetzt noch niemanden umgebracht und aber irgendwie wünscht er sich das mittlerweile. Er wünscht sich das halt mittlerweile, dass er halt irgendwie einen Feindkontakt hat und dass er irgendwie Leute umbringt. Und hat halt diese Entwicklung dahin beschrieben, wie er sich so psychologisch dahin entwickelt, ja. Und danach haben die dann auch noch Interviews gemacht, als er dann wieder zurückkam aus dem Krieg.
Nee, alles
so.
Spaß, ich bin nicht gefährlich.
Nee. Also. Er hat das dann auch nicht geleugnet. Er hat dann ja auch irgendwie weiter studiert und dann hat sie ihn, glaube ich, nach Jahren damit konfrontiert wieder. Und er meinte so, ja, klar. Und es wäre auch überhaupt nichts Ungewöhnliches gewesen, sondern es ist halt wirklich so, dass fast alle, die dort waren, genau so gedacht haben. Also das war auch ein soziales Statusding, also ob du schon jemanden getötet hast oder nicht, ja. Und er hatte übrigens in dem ganzen Krieg niemanden getötet, ne? Es gab eine Situation mit Feindkontakt, wo sie irgendwie über eine Mine gefahren sind, Auto kaputt und angegriffen wurden. Und er hätte dort die Möglichkeit gehabt, jemanden umzubringen. auch sogar legitim, ne? Also in so einer Notwehrgeschichte, hat er nicht gemacht irgendwie, oder weil er gezögert hat oder so etwas. Und er sagt wirklich 10 Jahre danach noch, dass er das bereut. Dass er, also obwohl es nicht nötig gewesen wäre, ihn zu töten, ja. Dass er es bereut, das nicht gemacht hat, weil er das, dieses dringende Gefühl gehabt hätte, da diese Erfahrung machen zu müssen, jemanden zu töten. Das fand ich echt scary, ey.
Das ist, es gibt diese Fernsehserie Generation Kill. Das war so eine der ersten HBO-Serien, die ich mir angeguckt habe.
Ich hab die erste Folge gesehen, glaube ich, und dann habe ich nicht weitergeguckt.
Die ist, die basiert auf einer Geschichte von, die ein Embedded Reporter von Rolling Stone im zweiten Irakkrieg,
der dritte, also eigentlich ist egal, also der letzte George W. Bush Krieg, Irakkrieg.
Ja, kann sein.
Gott, man kommt in den Irakkrieg. Also der letzte Irakkrieg. Sagen wir der letzte Irakkrieg.
Ja, und das ist also halt
der erste Irakkrieg ist, glaube ich, der zwischen Iran und Irak.
Ach so, okay. Ja,
der zweite Irakkrieg war ist der mit
Bush Senior.
Bush Senior in Kuwait und
der dritte war dann,
der dritte.
Aber die starten, glaube ich, auch von Kuwait aus. Und also auf jeden Fall erzählt basiert auf einem Bericht von einem Rolling Stone Reporter, der halt Embedded Journalist war und der auch eine Rolle in dieser ganzen Serie spielt, weil er halt immer der Journalist ist und er halt immer der Typ ist, den sie mitnehmen und der dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen cool sein möchte. Und natürlich von den ganzen, die ganzen Soldaten halten ihn alle nur für Ballast, dass sie ihn überhaupt mitschleifen müssen, so nach dem Motto, nachher schreibst du einen Scheiß über uns. Aber auf deiner Seite müssen sie sein Leben retten und er möchte schon auch irgendwie immer ein bisschen cool sein und will auch gerne irgendwie, also und das ist halt, wie die auch am Anfang so halt, sie warten darauf, dass dieser Einsatz losgeht, sitzen im wahrsten Sinne des Wortes mitten in der Wüste, in irgendeinem Zeltlager, langweilen sich zu Tode. Und japsen drauf, dass endlich der Krieg losgeht. Und dass endlich mal wieder was passiert. Also ich glaube, das ist schon diese ganze.
Ich meine, du bist ja irgendwie, genau, das wurde dann auch so geschildert, du wirst ja in deiner ganzen Ausbildung wirst ja darauf hintrainiert, also
jemanden zu töten
und zu töten. Ne? Und also ja, es gibt ja keinen besseren Film, der das irgendwie so darstellt wie Full Metal Jacket, ja.
Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber
du hast Full Metal Jacket nicht gelesen.
Ja, ich habe nicht gesehen.
Du musst Full Metal Jacket gucken.
Okay.
Also Stanley Kubrick, also ganz großartig. Der halbe Film besteht aus der Ausbildung, ne? Die halt schon extrem krass ist. Also einfach schon die Ausbildung ist so krass, dass du halt wirklich diesen Film nicht mehr vergessen wirst. So.
Okay.
Und der zweite Hälfte besteht dann halt sozusagen aus dem tatsächlichen Krieg und ist auch aus der Perspektive eines der Leute, die auch so eine Art, ja, weiß ich nicht, so eine Art reflektierte Position drin haben. Der Typ will irgendwie der will halt Kriegsreporter werden.
Ja.
Also aber halt vom Militär Kriegsreporter. Im Vietnamkrieg spielt das, ne? Und er ist und seine Entwicklung ist da halt auch ganz paradigmatisch. Also er wird dann halt auch zu einem, der dann irgendwie nach so Blut lechzt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist halt das sind ja auch viele Kriegsfilme, die das Vietnam-Ding da irgendwie reflektieren, sind sich da ja auch irgendwie so einig, was das so aus dem Menschen macht. Ne?
Also
ich weiß gar nicht, ob wir beide da irgendwie immun wären. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also wenn wir in diesen Zusammenhängen drin wären, dann würden vielleicht auch irgendwie so drauf sein.
Ich glaube keine Sekunde daran, dass ich dagegen immun wäre. Also ich sag nicht, dass das, also
naja.
Warum sollte ich? Was spricht dafür? Good Guys, Folge 515 von This American Life. Gerade netterweise Pan13 im Chat geschrieben.
Ja, da gibt's auch eine unglaublich geile Comedy-Einlage drin, die fand ich auch sehr geil. Aber die kann ich jetzt nicht
mehr geben. Nee, erzähl.
Also Comedy nacherzählen, das funktioniert nicht.
Ja.
Also das ist Krieg ist sowieso. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, jetzt auch, den hatte ich das erste Mal gehört. Mein Freund der Baum. Das ist auch so aus diesem Küchenradio-Umfeld. Andreas Baum, also nicht der Pirat Andreas Baum, sondern der Podcaster Andreas Baum, der auch bei Küchenradio mitmacht.
Ah, okay.
Der macht jetzt einen eigenen Podcast und zwar über Bücher.
Okay.
Und da
oh
war
Gott,
jetzt
das ist
letzte.
Ja, Doppelt-Wortspiel.
Ja, genau. So. Mein Freund, der tote Baum.
Genau.
Ja, stimmt. Mein Freund, der Baum ist tot. Stimmt, das ist ja irgendwie das. Oh, wow. Fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht lange dabei. Aber da haben sie ganz interessant Bücher über den Ersten Weltkrieg oder aus der Zeit des Ersten Weltkriegs besprochen. Weil es ist ja jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg, ne? Mhm. Und die Bücher waren, ich glaube, Ernst Jüngers In Stahlgewittern, dann Remarque im Westen ist nichts Neues, dann so ein Buch mit Briefen von jungen Soldaten an ihre Frauen, Mütter, Familie. Also so eine Sammlung, aber auch aus der Zeit. Also das Buch war, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg herausgegeben worden mit Original-Briefen und so weiter und so fort. Also wohl auch eine ganz krasse Geschichte. Und das war auch nochmal wirklich interessant, das sind alles Kriegserfahrungen. Ne? Das ist ja Ernst Jünger, der war ja auch im Ersten Weltkrieg Soldat. Und hat diesen Ersten Weltkrieg mit einer unglaublich sehr, sehr kalten und kaltschnäuzigen, abgeklärten Art und Weise und gleichzeitig auch sehr, sehr ästhetisch beschrieben. Dagegen ist so beispielsweise Remarque ist halt wirklich ein Antikriegsbuch. Wenn du das liest, dann vergeht dir jegliche Lust auf Krieg. Ist ja auch wirklich ein Klassiker. Das lässt sich auch alles komplett kontinuierlich zusammensetzen. Also die Erfahrungsberichte aus dem Irakkrieg und die aus dem Ersten Weltkrieg, das ist alles eine und dieselbe Soße, ja. Also das ist halt einfach, es ist halt einfach eine Situation, in die der Mensch geschmissen wird, in der du alles über Wort schmeißt, was du bist. Ja? Ja. Und auf einmal nur noch diese existenzielle Situation in dieser Unmenschlichkeit einerseits zu überleben und andererseits aber tatsächlich auch zu funktionieren. Ne? Also du bist dann ja auch irgendwie.
Das finde ich das Irreste, dass die Leute da noch funktionieren. Dass das so.
Ja, beziehungsweise sie funktionieren ja sehr, sehr vorhersehbar, ne? Und deswegen sind sie ja auch, funktionieren sie als Waffe von diesen.
Also ich habe meine Tante hat eine Postkarte von meinem Urgroßvater an meine Großmutter. Auch im Ersten Weltkrieg. Da war meine Oma noch ein kleines Kind. Und auf dieser Postkarte sieht man halt ein totes Pferd, das irgendwie so in so einer Landschaft rumliegt. Und und es steht da irgendwie auf der Rückseite steht, ja, das ist der Krieg, der ist so schlimm, hier werden sogar die Pferde umgebracht. Also es war irgendwie schon so dieses dringende Bedürfnis, einem Kind, ohne ihm zu viel zuzumuten, zu erklären, dass Krieg was Schlimmes ist. Also es gab vermutlich auch ähnliche Postkarten von toten Menschen und die hat er halt nicht verschickt. Aber es ist, muss ich nochmal raussuchen. Also es ist
diese Schilderung von Remarque, also dass halt die Leute, also muss ja sehen, der Erste Weltkrieg, diese unglaubliche Materialschlacht, ja, wo du halt immer diese Stellungskämpfe hast, ja, wo du einfach mal irgendwie wochenlang, monatelang in diesem Schützengraben gelebt hast, ja, unter ständigem Dauerbefeuer.
Und du siehst, wie der 10. Freund dabei stirbt, 10 Meter Acker zu verteidigen.
Und also du weißt, wenn du sobald du rausgeschickt wirst, bist du tot, weil du sofort von der MG abgeknallt wirst, ja. Und das zweite ist, du hast irgendwann keinen Platz mehr. Sie hatten irgendwann keinen Platz mehr in ihrem Graben. Sie haben auf den Leichen gesessen, weil sie nichts mehr hatten, auf dem sie, weil du konntest nicht mehr nicht auf Leichen sitzen, wenn du sitzen wolltest. Und das ist halt so, weißt du, das ist nicht nur deinen Freund sterben sehen, sondern deinen Freund als Stuhl benutzen, weil das geht nicht anders geht. Also das ist halt, Dinge, die, ja, also, naja, wir können uns das alles nicht vorstellen, glaube ich. Ja, aber das ist jetzt erstmal echt den Downer reingebracht.
Ja, nee, aber das ist ja.
Ja, Krieg, ne? Also deswegen sage ich halt irgendwie so Drohnenkrieg. Ich finde den Drohnenkrieg schlimm und das ist alles Kacke. Aber das ist jetzt irgendwie Drohnenkrieg ist nicht schlimmer und nicht böse als jegliche andere Form von Krieg ist immer scheiße.
Es ist ja, also natürlich ist Krieg immer scheiße und vielleicht ist es sozusagen in so auf einem Schlachtfeld schlimmer zu stehen, als in so einem Gebiet zu leben, wo die ganze Zeit Drohnen über deinem Kopf existieren.
Vielleicht auch nicht, aber
es ist auf jeden Fall, wenn wir uns sicher sein können, dass ein Friedensnobelpreisträger, also dass ein jemand, der Drohnen irgendwo hinschickt, keinen Friedensnobelpreis kriegen sollte. Ich finde auch, dass eigentlich jedem klar ist, dass aus einer Region, in der ständig Drohneneinsätze, unschuldige Menschen durch Drohneneinsätze sterben, dass da die Zahl der Terroristen auf Dauer vermutlich eher nicht abnehmen wird, sondern ganz massiv zunehmen wird. Ich finde es so widerlich, weil wir leben in Zeiten, in denen diese Kriege immer mehr automatisiert werden. Und in denen, also ich meine, wir haben beim letzten Mal, haben wir über diese Roboterfirma davon, die Google gekauft hat, erzählt, diese Drohnen, ich meine, dass diese Drohnen alleine fliegen und dass man denen noch sagt, bring XYZ um und dann machen die das. Und wenn sie jemand anders erwischen, dann ist es ein Softwarefehler. Also das ist ja nicht mehr weit weg. Und dann haben die anderen, also das, wir leben dann in so einer, in so Dauerkrieg, also ich habe so Angst, wir steuern auf so Dauerkriegszustände zu, wo einfach, weil es für uns, weil das Geld ist halt da und es ist ja irgendwie für die Sicherheit, wir haben da so viele Drohnen, so viele unschuldige Leute, die bringen uns um, wenn wir die jetzt nicht umbringen, weil wir haben ihre Eltern umgebracht und ihre Geschwister umgebracht, also wenn die jetzt keinen Hass auf uns haben und du hast halt so ein selbst am Leben erhaltenen Krieg, der auch in der eigenen Bevölkerung, in Amerika und in Europa und wo auch immer, komplett vergessen wird, weil da werden halt, hier sind Arbeitsplätze, die bauen hin und wieder mal eine neue Drohne, die Drohne fliegt dann rüber, schießt da ein paar Leute ab.
Also Krieg als Dauerzustand, das ist ja, in Amerika lebt da ja jetzt mittlerweile seit, wie lange ist jetzt Krieg Dauerzustand? Beziehungsweise wann war die Amerikaner das letzte Mal nicht im Krieg?
Naja, aber, also das ist, glaub ich, bisher gehen ihnen halt hin und wieder gehen hier halt die Leute aus. Ja. Und hin und wieder.
Aber das ist ja vorbei. Aber was, ich gebe dir da völlig recht. Also was ich daran ganz besonders, aber krass finde, ist halt diese wachsende Diskrepanz zwischen diesen Kriegsparteien, ne? Wenn wir jetzt irgendwie diese Drohnenentwicklung halt nehmen und dagegen aber auch diese Gegner auch anschauen, ne? Das ist ja so Pakistan, Afghanistan, das sind ja Leute, die transportieren ihre Waffen noch auf Mulis und auf Eseln, ja. Also das ist ja das technologische Niveau, auf dem die operieren, ja. Und dann damit irgendwie ihre 30, 40 Jahre alten Kalaschnikows irgendwie über die Grenze schmuggeln, ja. Und diese Asymmetrie, ja, zwischen Hochtechnologie, Big Data driven, Megadrohne, die vollautomatisch sich sein Ziel sucht, ja, und mit Laser, Infrarot und hast du nicht gesehen, die Leute jagt, versus halt Leute, die auf dem technischen Stand von vor aus dem Ersten Weltkrieg eigentlich und aus dem vielleicht Zweiten Weltkrieg.
Ja, Erster Weltkrieg ist jetzt wahrscheinlich in vielen Belangen gar nicht so unangebracht.
Halt operieren, ja. Also diese krasse Diskrepanz, die finde ich, die stellt nochmal so ein ganz eigenes Schuldverhältnis auch dar. Weißt du,
Und es hört halt nicht auf.
Ja, klar.
Also ich meine, wann sollte es potenziell aufhören? Es gibt immer einen Grund, den nächsten dann auch wieder zu erschießen, weil du hast gerade jemanden erschossen und der war halt gut befreundet mit jemandem, den du dann als nächstes erschießen musst, damit er nicht zu deinem Feind wird. Und bisher haben, ich meine, dieses, was du gerade gesagt hast, diese ewigen Kriege da um diese Schützenkämpfe, die da ja, vielleicht teilweise jahrelang gingen, aber das ist, es werden Generationen von Menschen, die, es gibt wahrscheinlich jetzt schon Generationen, also eine sehr, sehr junge Generation, die einfach in diesem Kriegsgebiet aufgewachsen ist und bei der keine Aussicht besteht, dass die jemals nicht diese Drohnen über sich hören werden.
In Afghanistan existiert seit 100 Jahren keine Generation, die nicht nur im Krieg aufgewachsen ist. Ne? Also das ist ja auch ganz abgefahren. Ne? Also die sind ja praktisch durchgehend. Ja,
naja,
also,
stimmt,
die haben halt mal so eine Phase von vielleicht 10 Jahren, so, wo kein Krieg ist. Ja. Ja. Also, aber innerhalb von einer Lebensgeneration wirst du, findest du niemanden seit 100 Jahren, der nicht ganz wesentliche Teile seines Lebens im Krieg verbracht hat.
Ja, also
vor,
ist, ja,
vor allem, wie soll Nation-Building halt mit so einer, sag ich mal, mit so einer kollektiven Erfahrung, wie soll da überhaupt ein Nation-Building jemals funktionieren, ja? Also wie sollst du die Leute darauf verpflichten, zu sagen, so hey, wir machen jetzt hier Strukturen, die mit denen wir versuchen, wie
recht. Wo sich Leute mal nicht in die Luft sprengen.
Genau, und wo Leute halt einfach mal auch irgendwie vielleicht, ne, die Dinge nicht mit Waffen lösen, so, ja? Das ist schon krass, also.
Also ja, das ist und ich bin der festen Überzeugung, dass wir es, dass das, was gerade läuft, das nicht besser macht. Das ist,
ja, die Kriege sind die eine Sache, die Revolutionen sind die andere.
Die ausbleibenden Revolutionen.
Nee, die Revolutionen sind ja überall, nur nicht in Deutschland. Also
sind jetzt gerade Revolutionen?
Ja, also das ist ja nicht nur Kiew jetzt mittlerweile, sondern es ist ja auch Sarajevo. Es ist ja auch. Das
kann ich mitbekommen.
Doch. Wirklich Sarajevo hat das Regierungs. Und in Budapest. In Budapest auch, ja. Also überall brennen gerade die Regierungsgebäude.
Ah.
Und da geht gerade überall.
Budapest?
Ja, in Budapest.
What the fuck?
Ich glaube doch, das war Budapest. Es war auf jeden Fall letzte Woche war das so, dass gleichzeitig in Budapest und in Sarajevo die Regierungsgebäude brannten. Also so der gesamte Ostblock hat man das Gefühl, ist gerade so total im Aufruhr.
Mal wieder.
Weil sie und die Proteste und das Ganze läuft jetzt gerade sehr, sehr viel unfriedlicher als tatsächlich der Fall des Eisernen Vorhangs ab, hat man den Eindruck. Naja.
Das ist, ja, also, aber in Budapest, also dass in der EU mittlerweile sich sowas abspielen kann, ohne dass, also das ist ja auch diese ganze EU-Nummer. Langsam können wir es doch echt mal sein lassen. Also das habe ich ja so dieser Bildartikel, den du ja wahrscheinlich, dessen Zerlegung du ja wahrscheinlich auch mitbekommen hast.
Bei Stefan Niggemeier, nee, nicht bei Stefan, bei diesem anderen, wie heißt er denn nochmal?
Genau,
ich weiß nicht. Worum es ging, irgendwie die Griechen sind viel reicher als wir. Ne? Also das ist doch jetzt etwas, das ging doch schon ein paar Mal durch die Medien. Also,
ja.
Also das ist ja diese statistische Bescheuertheit. Wir in Deutschland haben halt als ein relativ extrem seltene Ökonomie einen relativ gut funktionierenden Mietmarkt an Wohnungen. Deswegen Eigentum, also an Wohnungseigentum hier eher die Ausnahme ist als die Regel. Was aber beispielsweise in südeuropäischen Ländern überhaupt nicht so ist. Auch
was
in Spanien
eigentlich
übrigens.
In keinem anderen Land außer Deutschland so ist. Also genau. Deutschland ist eine der wenigen Länder auf der Welt, wo so viel Mieteigentum. Was dazu führt, dass in anderen Ländern halt potenziell fast jeder eine Wohnung besitzt oder ein Haus besitzt.
Immobilien besitzt
es, was seinen potenziellen Besitz massiv erhöht natürlich. Wenn man keine Wohnung besitzt, hat man schon mal deutlich weniger Geld, als wenn man eine Wohnung besitzt.
Also jedenfalls von so einem Eigentumsaspekt her gesehen.
Genau.
Aber natürlich heißt das nicht, dass man irgendwie Weise liquide ist, dass man halt irgendwie Geld hat.
Das Zweite
sondern man hat ja diese Wohnung vor allem auch deswegen, weil man ja sonst nirgendwo wohnen könnte. Man hat ja gar nicht die Option, halt groß irgendwelche Sachen zu mieten, so, weil da gibt es keinen Mietmarkt. Deswegen es gibt ja gar keine Option, diese Wohnung zu verkaufen und damit irgendwie seine Lebensmittel zu verkaufen. Das heißt, die Leute sitzen in ihren Eigentumswohnungen und haben nichts zu fressen.
Das heißt,
dann sagt man,
es geht noch viel weiter. Zweite ist, es geht um das Haushaltseinkommen. Also es geht nicht um das Pro-Kopf-Einkommen, sondern um das Haushaltsbesitz. Haushalte in Südeuropa sind nun mal, haben deutlich mehr Köpfe als ein deutscher Pro-Kopf-Haushalt. Das dritte ist, in dieser Studie, um die es geht, sind Renten nicht mit eingerechnet. Also bei uns kannst du natürlich sagen, so, Moment mal, wenn wir irgendwann mal in Rente gehen, hoffentlich, dann leben wir noch 20 Jahre, dann heißt das, das ist ja wie ein Guthaben. Also das, du hast halt entweder wie in Amerika, wo du halt quasi dir deine eigene Rente aufbauen musst und dann sozusagen die selber wieder verfressen musst.
Also eine private Rente.
Im Zweifelsfall, indem du irgendwo ein Aktienpaket besitzt oder sowas. Ja. So, das brauchst du halt in Deutschland nicht. Darum müsste man eigentlich die Rente nochmal als Einkommen oder als Besitz mit anrechnen, hinten drauf. Das wurde auch nicht getan, weil das ist nämlich, wir haben hier ein fantastisch oder nach wie vor relativ gut funktionierendes Rentensystem. In Griechenland halt eher nicht so.
Sie haben halt da rumgeaßt mit Statistiken.
Und die Statistiken waren veraltet, nämlich diese ganzen Immobilienbesitz. Mittlerweile ist die Scheiße halt, die war damals schon nicht mehr das wert, was wir eingerechnet haben. Mittlerweile ist die halt gar nichts mehr wert. Und da setzt sich tatsächlich der zerlegt wunderbar die Griechen sind viel reicher als wir, haben mehr als doppelt so viel wie wir.
Ja, das war doch eine reine Trollaktion von der Bild. Ich meine, das ist jetzt so.
Naja, aber es ist, also wir leben in einem angeblich vereinigten Europa, wo und ich meine, wie viele Leute da draußen wie viele Bildleser sind jetzt daraus mit dem Bild, ja, das war doch eine Trollaktion von der Bild, und wie viele Leute so, die Griechen, die haben es doch nicht besser verdient. Lass sie verhungern, bevor sie nicht erstmal ihre fetten Eigentumswohnungen verkaufen. Also
ich glaube, unter unseren Hörern wird die Zahl unüberschaubar sein.
Das stimmt, unter unseren Hörern wird die Zahl hoffentlich überschaubar. Aber es ist jetzt so wie wir Menschen, die angeblich noch im selben, sozusagen im selben Staaten oder Kulturraum oder wie auch immer, also so dieses EU-Dingsbums, wie auch immer man es bezeichnen soll, leben, mit welcher Ignoranz und Abfälligkeit wir sie behandeln. Das ist das ohne Not. Also ich meine, das ist ja nicht, also ich meine.
Nicht halb oder Viertel, auch nur Viertel so abfällig wie die Leute, die außerhalb der EU leben und hierher kommen. Meinst du,
das ist schon mal ein Fortschritt?
Und die hierher kommen wollen, die wir dann einfach vor der Küste verrecken lassen. Also,
meinst du, wir behandeln die Griechen doch
noch? Irgendwo habe ich diese Zahl 18.000 Tote gelesen.
Im Mittelmeer?
Ja, also so, ja.
Das ist,
ich glaube, es war jährlich oder so.
Jährlich?
Ja. Oder bis, ich bin mir nicht ganz sicher, oder bisher irgendwie. Aber 18.000 Tote. Sorry, das sind Zahlen, die sind eigentlich, das sind Kriegszahlen. Das sind Kriegszahlen.
Das ist
und wenn du dir anguckst, was dort an Aufrüstung betrieben wird, das hat auch nicht mehr das hat auch nicht mehr irgendwie nur was mit Grenzsicherung zu tun. Das geht schon in so einen Zwischenkriegszustand über, wie wir uns hier so einmauern.
Ja,
bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal über die Schweiz reden.
Bei der Gelegenheit können wir auch mal gleich über die Schweiz reden, genau, die sich jetzt auch dämlich ins Knie gemauert hat.
Ja, ja.
Wobei ich ja finde, ich finde das ja so lustig bei den Kommentaren, die man so über die Schweiz hört. Es gibt ja schon relativ viele, die sagen, ja, Moment mal, wir Deutschen sind jetzt ja auch, oder wir Europäer sind jetzt auch nicht besser, was andere angeht. Oder auch wir Deutschen für die Freizügigkeit. Aber was man plötzlich für Argumente hört, wenn man mal selber davon betroffen ist, quasi.
Ja,
also
genau.
Das ist so plötzlich, ja, die Schweiz sind doch total doof, woher wollen sie denn ihre ganzen Fachkräfte kriegen? Und außerdem leben die doch vom Export, und wenn jetzt die Freizügigkeit hin. Ja. Moment mal, gilt das Ganze nicht für uns genauso wie
ja,
so?
Moment mal, das ist aber jetzt was ganz anderes, Max. Ja? Also Deutschendiskriminierung ist ja wohl das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Wie hat das Andreas Burg schön ausgedrückt, irgendwie, so reagieren also die Deutschen, wenn sie so behandelt werden, wie wir die Rumänen behandeln. Ne?
Ja.
So, ja.
Das ist, ich meine, das ist im Vergleich dazu, also wenn wir die Rumänen nur so behandeln würden, wie die Schweizer uns jetzt behandeln, dann wäre das eine Verbesserung für die Rumänen.
Dann ging es denen echt gut, ja.
Dann würden die sagen, hey, ist ja plötzlich so entspannt mit euch.
Und eine wirklich schöne Karikatur davon war übrigens auch, ja, irgendwie, da war dann halt so eine Burg auf so einer Insel, Ja, und diese Burg war betitelt mit EU. Und in dieser Burg war dann wiederum eine Burg, eine kleine Burg, so ein Turm, der dann wieder raus, die so wieder rausdingste. Und der Typ aus der EU schrie dann zu dem Typen dort auf den Turm, der Schweizer war, ja. Also, war die Schweiz. So, ey, ihr habt euch ja total abgeschottet oder sowas.
Das ist halt so.
Ja, also ich finde, wir haben ja nicht, so die Position, die Schweiz da jetzt allzu groß zu kritisieren. Wobei natürlich, dass man auch nicht kleinreden darf. Also das ist natürlich eine extrem populistische und eine extrem isolationistische und durchaus fremdenfeindliche Politik, die da gefahren wird. Das ist wirklich hässlich und das ist wirklich eklig. Und jetzt die Schweiz als, sag ich mal, Volk oder Nation oder wie auch immer, irgendwie das dafür verantwortlich zu machen, ist wirklich, wirklich, wirklich albern, weil wir da kein bisschen besser sind.
Naja. Also es ist wirklich hanebüchend dumm. Also das muss man halt einfach mal sagen. Ich bin regelmäßig, also meine Schwiegermutter, die wohnt in Freiburg und ihr Mann auch. Und wenn wir da hinfahren, also meistens machen wir eine Strecke mit der Bahn, die andere Strecke fliegen wir, dann landen wir in Basel. Und wenn wir dann in Basel landen, dann sind wir kurz in der Schweiz und dann fahren wir kurz nach Frankreich rüber und dann fahren wir nach Freiburg ran. Und das ist so die normale Strecke. Und da wirst du nicht einmal kontrolliert oder sowas, sondern da bist du auf der Autobahn. Du siehst halt irgendwie, dass sich die Länder, also dass die Autobahnschilder plötzlich ein bisschen andere Schrift haben. Das ist das Einzige, woran du feststellst, dass du in einem anderen Land bist. Du hast unfassbar.
Also es gibt keine Kontrollen zwischen Schweiz und EU.
Das ist die Leute, das ist absolut gang und gäbe. Es gibt diesen grenzennahen Verkehr. Das ist absolut gang und gäbe, dass die Leute in Deutschland wohnen.
Das ist sozusagen, so quasi Schengen auch irgendwie.
Ich glaube, das ist Schengen.
Ich dachte, Schengen wäre nur in der EU. Also die Schweiz ist ja nicht EU.
Nee, die Schweiz ist nicht EU, das ist mir klar. Aber ich glaube, die Schweiz gehört zum Schengen-Abkommen.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es unfassbar viele Leute, die Und das macht diese Region auch so reich. Das ist die in der Schweiz arbeiten und in Deutschland wohnen, weil für auch Schweizer, also nicht nur die Deutschen, die in die Schweiz zum Arbeiten rüberfahren, sondern auch sehr, sehr viele Schweizer, die sich Immobilien in Deutschland kaufen, weil halt für deren Verhältnisse die deutschen Immobilienpreise unfassbar billig sind. Es ist ja immer so dieser Vorwurf an die sozusagen, der jetzt auftaucht, so dass die Deutschen fahren ja rüber mit ihren Lebensmitteln und kaufen ja gar nicht in der Schweiz ein, wenn sie in der Schweiz im Urlaub sind. Das machen die Schweizer genauso, weil die kommen einfach nach Deutschland rüber, weil hier die Lebensmittel billiger sind. Und du hast diese ganze Region, die riesig ist, die teilweise also hunderte Kilometer nach Deutschland reingeht, aber garantiert auch so genauso in die Schweiz, die lebt halt unfassbar von die und deren Reichtum Austausch, basiert von auf diesem Austausch. Und wenn die das jetzt anfangen wegen so einer Lappalien zu
ich gebe dir jetzt diese eine einzige wirklich ganz großartige Chance, ganz groß rauszukommen, Max. Du kannst jetzt über die Schweiz total abraten,
während du dich hier ich bin noch zu hören. Also wie gesagt, ich bin da des Öfteren, die Schweizer kontrollieren am Zoll, ich bin da diverse Male gewesen und lande jedes Mal in Basel, was quasi im Grenzgebiet ist, aber also von Zoll habe ich da noch nie was bemerkt. Also ich habe insofern mal was vom Zoll bemerkt, und zwar war das nämlich, wir sind in Basel aus dem Flugzeug ausgestiegen, also und haben dann haben nicht unser Gepäck geholt, wir haben nur Handgepäck gehabt und sind dann da auf dem Flughafen gelaufen und sind versehentlich in der Schweiz ausgestiegen und nicht im EU-Gebiet und haben dann gesehen, Moment mal, da ist eine Glaswand und da hinten stand dann eben Dianas Mutter und dann sind wir so, wie kommen wir da hin? Haben wir geguckt, okay, müssen wir da die Treppe, und dann sind wir eine Treppe hoch und eine Treppe runter und dann waren wir und dann haben wir sie gesehen und haben Hallo gesagt. Wir haben in der ganzen Zeit, haben wir nicht einmal irgendeinen Grenzbeamten erlebt. Also, Das ist, Da findet einfach keine Kontrolle statt. Das ist, also mag sein, dass es gelegentlich mal hier und da irgendwie jemand angehalten wird, aber so im Großen und Ganzen ist da echt, und es war auch, das ist schon eine andere Welt. Wir haben da an einer Stelle so, das war an so einer Straße, waren da so ein riesen Parkplatz, so mitten im Nirgendwo. Also so drumherum, du hast geguckt, Felder, und plötzlich war ein Parkplatz und der war randvoll mit Autos, so Privat-PKWs. Alles deutlich bessere Modelle, als man so hier so in Berlin kennt, so kleine Porsche und sowas. Und weit und breit niemand zu sehen. Und ich so, wie kommt das denn? Was machen die hier? Und dann wurde mir erklärt, ja, das sind Fahrgemeinschaften. Und zwar sind das Leute, die halt aus dem Schwarzwald oder woher auch immer kommen oder eben aus Freiburg kommen, die sich da treffen, gemeinsam so drei Autos kommen, zwei davon stellen sich auf den Parkplatz, eins fährt weiter und dann fahren die halt rüber weiter in die Schweiz zur Arbeit, weil die haben halt gerne mal unfassbar weite Arbeitswege von 2-3 Stunden in eine Richtung. Und dann muss halt nur einer fahren. Und das ist, und dieser Parkplatz war voll. Das war ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Also es ist, da existiert ein extremer Austausch und der Reichtum dieser Region, die bis, also für diese Region da unten, für dieses Dreiländereck hat diese europäische Vereinigung so unfassbar viel gebracht, weil es halt sowohl auf der deutschen als auch auf der französischen und als auch auf der Schweizer Seite halt aus einem Grenzgebiet plötzlich ein zentrales wirtschaftliches Gebiet gemacht hat. Und wenn die das jetzt wieder kaputt machen, es ist an Dämlichkeit nicht mehr zu.
Aber noch, es steht ja gar nicht aus, wie diese Politik überhaupt aussieht, weil es geht ja auch irgendwie um Einwanderung und nicht um Grenz. Ich weiß nicht, geht es auch um Grenzkontrollen? Ich weiß gar nicht so.
Naja, das ist, also wenn ich das richtig, also es, ich meine, im Endeffekt wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird.
Und dann ist auch noch gar nicht festgelegt, wie, sondern sie sagen einfach nur, dass sie das regulieren wollen.
Ja, also ich meine, vielleicht wird es tatsächlich auch alles relativ harmlos, aber also sie wären wirklich, also egal. Ach, alles Idioten. Kommt einfach mal klar. Und du hast recht, ich meine, du hast ja auch geschrieben, dass das ja hier durchaus nicht so großartig anders passieren würde. Das heißt natürlich auch nicht, dass es deswegen keine Idiotie ist, sowas zu machen. Aber ja, irgendwie muss man sich doch schon sagen, ja, es ist, hier wäre es wahrscheinlich nicht besser. Also es ist, und man kämpft eigentlich, das ist so dieser Kampf eigentlich ist es nach wie vor der Kampf gegen die Windmühlen, und zwar nicht im Sinne von Windmühlen sind was Neues, Hochtechnologie, sondern Windmühlen sind schon alter Hut, und man dachte eigentlich, die Windmühlen wären doch schon endlich mal 30 Mal tot, und sie stehen immer noch mal wieder auf. Ja. Jetzt habe ich heute mitbekommen, dass zum Tag der Internetsicherheit, oder was ist heute für ein Tag?
Ja, Internet Governance.
Heute?
Safer Internet.
Oder? Ja, genau. Hat irgendwie ein deutscher Medienaufsichtsrat, bla bla bla, Drecksarschloch, mal wieder die Pornos, man soll doch mal die Pornosperren aus England sich mal nicht so mit so Vorbehalten
angucken. Aus Niedersachsen irgendwas.
Oh.
Genau, irgendwie das, ich glaube, irgendwie sowas.
Oh, ja. Man muss doch nicht immer gleich Zensur brüllen, bloß weil jemand Zensur einführen will. Und immer wieder gegen die. Also ich meine, was ist so furchtbar an ein bisschen Porno, dass ihr euch immer wieder deswegen nicht einkriegt?
Sondern, ich finde das auch total widerlich.
Also, ja.
So. Das muss ja verboten werden.
Diese Aufregung. Das
Pornografie.
Pornografie
ist einfach eklig.
Ach so, ich dachte, man sollte mal diese Pornografieangst, die sollte man mal verbieten. Also sollte man echt mal Internet sperren gegen diese Porno-Internet-Sperren.
Genau, also genau, die Internet-Sperrer kriegen nur noch Zugriff auf Pornoseiten. So, egal was sie machen, wenn sie das googeln wollen, oder Wikipedia, egal, kommt immer ein Porno-Video. Und immer
was
hardcore.
Du da arbeiten?
Und immer hardcore, immer voll in die Fresse rein.
Die kriegen so Speziallaptops, wo man mit Sperma besprüht wird die ganze Zeit. Oh, das ist echt. Also
ja.
Leute, habt ihr keine anderen Probleme?
Aber nochmal zu der Schweiz, weil
ja.
Ich hatte da ja mal wieder so ein an Demokratie. Es war schon wieder so ein Auslöser für mich für so ein Zweifel an der Demokratie. Also ich glaube ja, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass hätten wir in Deutschland solche Volksabstimmungen,
ja,
wie in der Schweiz irgendwie, und dann würde hier, keine Ahnung, die AfD ja auf diese Idee kommen, die gleiche Frage den Deutschen zu stellen, ja, so als so eine nationale Gretchenfrage. Ich bin mir sicher, die Deutschen hätten das ganz genau so gesehen. Und wenn ich mir die Entwicklung in Europa auch angucke, überall, dann auch so politisch, dann glaube ich, dass das auch, das will ich jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt gar nicht so ein großer Antideutscher, wie ich immer so tue. Ich glaube ehrlich gesagt, das wäre in allen anderen Ländern auch so.
Und das wir sind alle Rassisten.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass das rassistische Potenzial in allen Ländern relativ konstant über 50% liegt. Das ist so mein Eindruck, den ich so immer wieder bekomme.
Ja.
Oder sagen wir mal so, Rassismus ist vielleicht schon noch ein bisschen zu konkret, also auf jeden Fall extrem konservativ, ja. Und
also ich habe
konservativ und angstgetrieben und ich hatte vor, glaube ich, einem halben Jahr oder so, als diese wann war das mit dem Taximenplatz? Wann war das?
Das ist jetzt auch gerade wieder.
Ist auch gerade wieder aufgeflammt, ja, aber es war ja war im Sommer, ne? Mhm. Ja, also da hatte ich halt schon mal so ein Demokratie-Blues auch geblockt irgendwie, wo ich ich meine, wir haben halt diesen arabischen Frühling erlebt, der eine unglaublich tolle Geschichte gewesen wäre, wenn er so nach der Revolution aufgehört hätte, wenn sie auch nach der Revolution aufgehört hätte, ja.
Was Filme aber zum Glück immer machen an der richtigen Stelle.
Genau, das ist das Schöne an Filmen. Die kann man dann halt irgendwann einfach aufhören und dann kommt die Ausblende und alles.
Das sieht man nicht mehr, wie nach dem Abspann noch die Bomben hochgehen.
Ja, genau. Ich weiß noch, als ich damals in Ägypten war, ich war ja relativ kurz, also wirklich 2-3 Monate nach dem arabischen Frühling, war ich in Kairo zu so einer Konferenz von der Deutschen Welle. Und ich bin da damals schon mit dem Gedanken hingegangen, okay, das war jetzt ja mal irgendwie eine geile Story, eine geile Scheiße, die da passiert ist. Revolution, wirklich ein schlimmes Terrorregime dort. Der Mubarak war ja wirklich echt ein Arschloch. Ist dort gestürzt worden. Eine tolle Story, ein großartiges Happy End.
Es geht auch noch aufwärts.
Aber genau, es geht auch aufwärts und auch schön irgendwie mit dem Internet und so hat er ja auch viel zu tun. Aber, und das war jetzt so meine Frage, die ich jetzt hatte, ist jetzt so, wie machen wir jetzt aus dem Gegebenen, ne? Also das heißt aus diesem aus diesem tollen, auch technologiegetriebenen Umsturz, wie nehmen wir jetzt diese Technologie und machen jetzt aber etwas nicht Negatives, sondern etwas Positives. Das heißt also, wie könnten wir beispielsweise Nation-Building neu denken. Ne? Also wie können wir neue Wege gehen, um beispielsweise die digitalen Tools dafür zu nutzen, jetzt uns zu überlegen, wie es jetzt weitergeht nach der Revolution. Wie wir uns demokratisch organisieren wollen, welche Staatsform wir uns geben wollen und so weiter und so fort. Also wie können wir jetzt, nachdem das Tabula Rasa erreicht ist, ja, irgendwie halt etwas Positives schaffen.
Ja.
Das war natürlich total naiv. Das war halt irgendwie totaler Quatsch, ja. Also dementsprechend nix war da halt, ne? Also das war dann halt einfach die Kräfte, die sich am stärksten sind, die sie am stärksten geben, die setzen sich halt durch. Punkt.
Ja,
ne? Das ist halt. Und das ist dann auch Demokratie. Das ist ja auch Demokratie. Also das wurde einfach.
Naja, Demokratie ist, dass sich nicht die mit den besten Waffen durchsetzen, sondern Demokratie ist, dass sich die mit der Mehrheit im Idealfall
durchsetzen. Genau, das ist ja, und das ist passiert. Das ist passiert.
Ja, es ändert sich gerade immer noch.
Nein, also es war halt, es gab eine Wahl, eine freie Wahl.
Ja.
Also eine wirklich freie Wahl. Und da hat dann die Muslimbruderschaft halt gewonnen, ne?
Naja, aber ein Jahr später oder so sind dann alle gegen die Muslimbruderschaft wieder auf die Straße gegangen und sie ist wieder gestürzt worden und verboten worden.
Ja.
Und durch noch was anderes Schlimmes ersetzt
worden. Aber das ist ja genau der Punkt. Das war eine demokratisch gewählte Regierung, die dann halt von einer durchaus Minderheit, zusammen übrigens mit dem Militär, gestürzt wurde.
Hatten die, ich dachte, die hätten auch so die Mehrheit verloren, also dass die durchaus auch bei ihren
Anhängern... Nein, wie willst du die Mehrheit überhaupt verlieren, wenn du nicht mal eine Wahl hast?
Naja, du kriegst ja Stimmung mit.
Ja, sorry, nein.
Ich weiß es nicht.
Nein, du kriegst nicht anhand von irgendwie 10.000 Demonstranten eine Stimmung mit von Millionen Leuten.
Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, vielleicht ist es auch nur die Legitimation uns gegen, hey, ja, die sind auch irgendwie, hat sich die Stimmung in Ägypten auch geändert, darum ist es schon okay, dass
das ist das Problem, was ich habe. Ich kann jetzt diese Muslimbruderschaft auch schlecht in Schutz nehmen, weil sie wirklich scheiße ist und eklig war und weil sie wirklich die Demokratie dort wieder abschaffen wollte, ja, also konkret, ja, sie wollte wirklich die Demokratie wieder abschaffen.
Klar.
Und die Scharia einführen und hast du nicht gesehen. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht, finde ich das auch nicht schlecht, dass die abge... Aber es ist nun mal das. Was die Ägypten da wollten. Sie haben die Muslimbrüder gewählt, weil sie das wollten.
Ja.
Und was jetzt gerade dann passierte, das war gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Weil die Bevölkerung hatte gerade erst beschlossen, dass sie die Muslimbrüder haben wollen. Und wenn ich mir das angucke, das Taksim hatte ich dann, ich hatte diese konkrete Demokratiedepression an Taksim, weil ich diese Aussichtslosigkeit, nachdem ich mich ein bisschen mit der politischen Lage in der Türkei beschäftigt habe, relativ schnell gesehen habe. Denn dass halt da irgendwie 10.000 Jugendliche gegen den Erdogan auf die Straße gehen, heißt halt ein Scheiß. Es heißt halt einfach ein Scheiß. Das heißt, es gibt auch eine progressive Gruppe von, nicht kleine Gruppe von Jugendlichen, die den Erdogan scheiße finden und loswerden wollen. Aber das heißt doch nichts über ein, ich glaube auch irgendwie 80 Millionen Volk oder 100 Millionen Volk, ja, heißt das einfach gar nichts. Und die Strukturen sind da so, dass auch dort natürlich die Mehrheitsgesellschaft eine extrem konservative ist, die den Erdogan verdammte Scheiße geil findet. Und egal, wie du dich dann irgendwie auf dem Taksim-Platz irgendwie von Gasgranaten niederschießen lässt, ja, das alles verändert ja auch nichts. Und wenn ich mir jetzt auch Kiew angucke, wo dann halt unter der Knute von Jugatschenko oder wie der heißt, vergiss ich mal, wie der heißt, durchaus legitime Proteste stattfinden, aber dort auch ein Drittel der Proteste rechtsradikal bis rechtsnational sind, ja, ich bin, weißt du, so. Ich habe den Glauben daran, dass die Mehrheit einer x-beliebigen Gesellschaft zusammen direkt gefragt eine gute Entscheidung für Dinge findet. Ja, diesen Glauben habe ich ein bisschen verloren, ja.
Ich glaube, dann hast du auch eine etwas zu hohe Erwartung an. Also ich habe auch, wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, als wir mal wieder Bier trinken waren, also ein bisschen immer so dieses Demokratie-Ding und ich habe da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, sozusagen, was ist Demokratie eigentlich? Und ich glaube, dass es ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, ich habe das schon irgendwann mal gehört, aber ich habe das in dem Moment vielleicht dann auf das erstmal verstanden für mich. Was erwartest du von einer Gesellschaft? Also was erwartest du, also ich meine, klar, du hast deine persönlichen Erwartungen an eine Gesellschaft, aber was erwartest du an eine Gesellschaft? Wie bewertet man eine Gesellschaftsform objektiv als gut? Ich habe irgendwann mal zwei, ich habe leider keine Quellen, das ist jetzt so, und da gab's so zwei Punkte, die nicht unwichtig sind. Das eine ist Stabilität, also dass sozusagen die Strukturen halbwegs stabil sind, dass zum Beispiel jetzt wie gerade in Amerika nicht irgendwie ein Präsident kommen kann und mal eben das gesamte Gefüge zum Wanken bringen kann, weil dann hätte er zu viel Macht, weil dann könnte er sich nämlich zum Präsidenten auf alle Zeiten ausrufen und dann wäre dieses ganze System plötzlich nicht mehr so stabil. So, das ist das eine. Und zum Zweiten, was macht ein gutes System aus, dass es mit möglichst wenig Gewalt auskommt, dass die Menschen gewaltfrei oder möglichst gewaltfrei leben können. So wenig wir oder so viele Dinge, wie wir an den
halbwegs funktionierenden Demokratien negativ sehen können, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, muss man einfach mal sagen, das System ist halbwegs stabil. Also du kannst dich drauf verlassen, also dein Geld wird nur sehr, sehr selten über Nacht entwertet und die Regeln ändern sich sicherlich auch zum eigenen Leidwesen, aber ändern sich halt relativ selten. Und zum anderen...
Merkel hat auch immer die gleiche Geste.
Merkel hat immer die gleiche... Ich meine, das ist doch mal das Musterbeispiel für Stabilität. Es ändert sich wirklich seit 10 Jahren, ändert sich nicht mal mehr die Hand, nicht mal die Frisur unserer Bundeskanzlerin hat sich
geändert. Würde sie jetzt irgendwie so eine andere Handgeste machen, ne? Also, ich finde, da wären wir doch, wir hätten doch alle Angst.
Genau, oder? Dann würden wir alle Panik geraten. Bei Schröder hat sich auch über die ganze Zeit lang hat sich nicht einmal seine Haarfarbe geändert. Das ist echt... Obwohl er sie nachweislich definitiv hundertprozentig nicht gefärbt hat.
Genau. Hörst du das, Schröder? Wir sind ganz doll überzeugt davon, dass du niemals deine Haare färben würdest.
Das ist deutsche Stabilität, wenn sich Schröders Haare nicht verfärben. Genau. Und man muss auch sagen, es ist relativ gewaltfrei. Also wir erleben jetzt, ja, es gibt manchmal bei Demonstrationen Polizeigewalt und es ist gegen Fußballfans wird manchmal rabiat vorgegangen und sowas. Aber im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern vor sich geht, sind wir ein fucking friedliches Land. Ich bin noch nie irgendwie von der Staatsmacht angegriffen worden. Und das ist jetzt was
bei weitem. Das ist aber schön für dich.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich andere Leute, denen ist das schon...
Einfach auch andere Gruppen von Menschen, denen das halt einfach mal ständig passiert. Also du musst halt nur mal irgendwie eine dunklere Hautfarbe in Hamburg leben, ne? Dann hast du aber mal irgendwie keinen Spaß mehr.
Das stimmt, okay. Also bei der Hautfarbe, da hört es wahrscheinlich dann wirklich auf. Also okay.
Ja, oder du bist halt irgendwie Teil der linken Szene. Dann hast du auch dann gedeiht dir auch eine ganz andere Behandlung.
Also ich meine, ich war jetzt nie so krasser Teil der linken Szene, aber so in Jugendzeiten waren viele meiner Freunde in der linken Szene.
Und ja, aber das ist halt so jugendliche linke Szene.
Ja, vielleicht. Und
das ist noch ein bisschen was anderes als so richtig so Antifa oder...
Also ich will jetzt auch gar nicht schön reden. Also das war jetzt gar nicht, also ich wollte jetzt gar nicht sagen, alles total Töfte und alles ganz großartig, sondern einfach, wir leben in einem System, das mit relativ wenig Gewalt auskommt. Aber das kann sich ändern. Also ich habe das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen am Kippen ist.
Also wie gesagt, also diese Außengrenzen, die EU-Außengrenzen, die ja irgendwie auch unsere Außengrenzen sind, also faktisch. Also gewaltlos sind die jetzt nicht, finde ich.
So. Das klar, immer
die
noch.
Sind halt, das sind, ja.
Egal. Das stimmt, also nach innen hin Gewalt, relativ gewaltarm. Also das ist natürlich, nach außen hin ist das eine ganz andere Nummer. Aber auch nach innen hin habe ich das Gefühl, dass es durchaus nicht weniger wird, sondern tendenziell mehr, dass die Bevölkerung mehr unter einen Generalverdacht gestellt wird. In Amerika habe ich jetzt, da gab es jetzt auch einen, habe ich irgendwie... Ich glaube, auf Hacker News war das, da nimmt das ja wirklich teilweise beängstigende Züge an. Da sind in irgendeinem Ort sind, und die haben halt, die hatten, also das war, da ist, eine, ist ein Haus durchsucht worden von der Polizei, weil sie vermuteten, dass sich da jemand aufhält, der Kreditkartenbetrug begangen hat. Also jetzt eine Straftat, die jetzt nicht nach massiver Gewalt schreit.
Ja. Und hatten sie einen Drohneinsatz dann?
Drohneinsatz wäre da nett gewesen. die hatten halt Überwachungskameras überall in ihrem Haus, weil die halt Unmengen Soundequipment hatten und das schon öfters mal eingebrochen worden ist und die Polizei da mal nicht helfen konnte.
Übrigens ist auch eine Überwachungskamera bei uns im Büro. Ganz geil. Die hat einen ziemlich einen krassen Weitwinkel, hat so Infrarot, kann man auch so im Dunkeln sehen. Und ist halt so ans Internet angeschlossen, streamt alles ins Internet in so einen Server.
Und ist eigentlich nur dafür da, damit du nicht heimlich einen Kühlschrank leer frisst.
Nee, weil tatsächlich, wir haben so eine Erdgeschossgeschichte in Neukölln und das ist natürlich extrem beliebte Einstiegsziel, so Und da war schon letztens eingebrochen worden und jetzt haben sie es ein paar Mal wieder versucht, gerade wieder. Aber seitdem diese Kamera dort steht und die blinkt halt immer so ein bisschen, ne, hat es keiner mehr versucht.
Ach schade, dann hätte man ja schon was auf YouTube stellen können.
Genau, das hätte man schon was hier auf YouTube.
Also das halt relativ, und die haben halt da die Kameras mitlaufen lassen und darum sieht man diesen. Und das ist halt, es ist ein schwer bewaffnetes Team der Polizei, irgendwie 10 Leute oder sowas, die und das ist halt so ein wesentlicher Teil dieser ganzen Sache. Die haben halt in Amerika gibt es ja 2 Formen von Durchsuchungsbefehlen, nämlich einen Knock, also einen, wo man anklopfen muss und sagen muss, halt Polizei. Und den anderen, wo man einfach so rein kann. Das war ein, wo sie nicht einfach so reinstürmen dürfen, wo sie sich vorher, wo sie klopfen müssen und so. Und das Ding ist halt, die knock, knock, rein. Also das ist wirklich keine Zeit zur Reaktion. Sie sagen nicht mal, wer sie sind. Die Sache war, dass zu dem Zeitpunkt saß auf dem Klo der Wohnungsbesitzer, selbstverständlich, wie sich das für einen guten Amerikaner gehört, mit seiner Knarre in der Hand, hört, dass vorne die Tür eingetreten wird. Also steht er auf, zieht seine Hose hoch.
Hat er sich vorher den Hintern abgeputzt?
Ich vermute nicht, aber ich hab keine Details. Und in dem Moment hört er halt, dass, also und er zieht seine Waffe und will halt in den Flur, und in dem Moment hört er, dass trotzdem doch noch jemand brüllt, Polizei. Und dann nimmt er halt seine Waffe runter nimmt seine Waffe runter, steckt sie weg, setzt sich wieder hin und wartet, was passiert. Vorher hat aber jemand versucht, die Tür aufzutreten. Von der Polizei. Also sie sind probiert, die Tür aufzutreten, der steht da mit seiner Knarre. So, die schaffen es nicht, die Tür aufzutreten. Danach sagt jemand, Polizei, und dann steckt er halt seine Waffe weg. Hätten die die Tür aufgetreten, so wie sie es vorgehabt hätten, hätten sich da halt 10 Bullen und ein Typ mit einer Knarre gegenüber gestanden und es hätte garantiert Tote gegeben. Zumindest sehr, sehr schwer Verletzte.
Da hätte auf jeden Fall jemand geweint.
Und das wegen eines, wir haben hier den Verdacht, dass hier in diesem Haus jemand existieren könnte, der Kreditkartenbetrug begangen hat. Also wegen einer relativ, die Polizei, also es hat einen kleineren Aufstand innerhalb der alternativen amerikanischen, kommunistischen Presse gegeben, darüber, wie die dann da vorgehen. Die Polizei von dem Ort sagt, nee, also die Polizisten da vor Ort haben nichts falsch gemacht. Gegen Regeln, wie man bei Verhaftung vorgeht, haben die nicht verstoßen. Wir haben da keine Regeln für. Danach haben sie noch Kameras zerhackt. Die sind dann rumgegangen, haben diese Überwachungskameras zerstört, so nach dem Motto Beweismittel vernichten. Also es war wirklich, und das ist, in Amerika war es ja schon immer der Umgang mit, also die Polizei ist ja schon immer etwas robuster gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung vorgegangen. Aber ich habe das Gefühl, das nimmt gerade zu. Und also so diese Gewaltarmut, die eine funktionierende, die ich jetzt so ein bisschen als Merkmal einer funktionierenden Demokratie bezeichnen würde, ist da nicht mehr so gegeben.
Aber man muss halt schon so sagen, dass irgendwie die amerikanische Kultur einen anderen Bezug zu Gewalt hat. Das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also sie haben einen anderen Bezug zu Krieg und einen anderen Bezug zu Gewalt. Und ich glaube, das hängt auch viel zusammen. Sie haben auch ein anderes Bezug zu Waffen und so weiter und so fort. Also dieses ganze Komplex Gewalt, ja, der ist halt irgendwie kulturell ganz anders kodiert. Und ich glaube, ein Amerikaner würde das nicht so unterschreiben, wenn du sagst, okay, eine gute Gesellschaft zeichnet oder ein gutes Gesellschaftssystem zeichnet sich durch eine möglichste Gewaltfreiheit aus. Ich glaube, das würden viele Amerikaner gar nicht so hoch bewerten, wie du das bewerten würdest, weil das einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Aber was ich interessant finde an dieser Polizeigewaltdebatte, ist, ich habe da letztens eine interessante Doku gelesen, dass in bestimmten Polizeidistrikten zumindest testweise momentan ein System getestet wird, wo die Polizisten so eine Kamera an der Uniform tragen, die bei Einsätzen halt die ganze Zeit mitfilmt. Das fand ich interessant, weil sie dann da auch halt Evaluation machen.
Das soll ja in Deutschland, gibt's ja in Deutschland hier durchaus auch, ne?
Ich glaube, die wollen das, diskutieren das zumindest in Deutschland. Und das ist wohl so, dass da nachweislich die Polizeigewalt und die Beschwerden zur Polizeigewalt und so weiter und so fort in den Distrikten, wo sie das halt testweise fahren, extrem zurückgegangen sind. Weil plötzlich halt die Polizisten halt auf alles wiederum festnagelbar sind, auf das, was sie da tun, ne? Und das finde ich auch wieder interessant, weil ich glaube, dass wenn wir das in Deutschland wirklich einführen würden, ne, also Polizisten, die halt die ständig mit einer filmenden Kamera rumlaufen, dann würden, glaube ich, erst einmal ganz viele Datenschützer auf die Barrikaden gehen. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, finde ich auch nicht ganz unberechtigt, weil umgekehrt darfst du ja keine Polizisten filmen. Also ich meine, wenn ich jetzt...
Doch, darf ich.
Also auf Demonstration darf ich unter bestimmten Umständen, also ich muss dann bereit sein, dass ich deswegen kontrolliert werde und irgendwelche Sanktionen über mich hat gehen lasse und auf irgendwo veröffentlichen darf ich dieses Video dann nicht.
Das wäre mir jetzt neu.
Da gibt's ein Urteil zu von irgendeinem Gericht, dass das dann ja die Privatsphäre des Polizisten bla bla bla.
Die
bla, bla.
Privatsphäre des Polizisten.
Nein, nicht die Privatsphäre. Ja, ich weiß nicht, ob es die Privatsphäre war, aber also das Recht auf Privatheit.
Das Recht am eigenen Bild vielleicht, ne?
Also auch im Einsatz hat der deutsche Polizist das Recht. Das finde ich ja das Zynische an diesen ganzen, wenn man so mal irgendwelche YouTube-Videos sieht oder Fernsehvideos, wie sie gerade, wenn irgendwelche Kamerateams bei Geheimdiensten filmen. Ich habe da neulich mal wieder irgendwas geguckt, aber eigentlich immer der Fall, du erkennst die Geheimdienstmitarbeiter daran, dass ihr Gesicht verpixelt ist. Mhm. Und das finde ich echt zynisch, dass die Geheimdienstmitarbeiter die einzigen sind, die ein Recht darauf haben, im Fernsehen verpixelt zu werden.
Ja.
Weil sie sind ja die über uns überwachen. Die darf man ja um Himmels Willen nicht zeigen.
Nee, das ist ja klar. Das ist so ein Muster, das kann man echt immer überall finden. Also die Leute, die die eigentliche Macht haben, schaffen es auch immer am besten, ihr Recht am eigenen Bild, sage ich mal, irgendwie so auch durchzusetzen dann, ne? Und es gab jetzt übrigens gerade ein Urteil. Nee, es gab kein Urteil, aber es gab eine Klage. Und zwar in Bayern, und zwar was diese Dashcams angeht, also diese Kameras, die sich Leute ins Auto tun, ne? Mhm. In Russland sind die ja total beliebt.
Genau.
Also schon seit Jahren. Also die Russen tun sich alle immer irgendwie so eine Dashcam an die Windschutzscheibe, die auch die ganze Zeit mitfilmt, während sie fahren.
Weil das teilweise auch die Versicherung vorschreiben.
Weiß ich nicht, ob das die vorschreiben. Auf jeden Fall hast du ganz oft Probleme, wenn ein Unfall passiert, weil dort tatsächlich auch dann im Endeffekt derjenige gewinnt, der dem Polizisten, der den Fall bearbeitet, am meisten Geld bezahlt.
Das ist ja auch unfassbar viele Fälle, wo Leute bewusst vor Autos vorrennen, um dann die Besitzer des Autos verklagen zu können. Also
genau, um dann einfach Geld abzukassieren. Also du hast halt da irgendwie, in Russland hast du da halt teilweise echt krasse Verhältnisse und du bist da irgendwie so ein bisschen in Gottes Hand, wenn du da irgendwie im Auto rumfährst. Und um halt zumindest irgendwie vor Gericht dann nicht irgendwie komplett im Zweifel ohne was dazustehen, hast du diese Kameras im Auto, die immer alles mitfilmen. Und da gab's die kamen ja mal ganz groß raus, als dieser Asteroid in die Erde, Erdumlaufbahn bringt, weil ganz viele Aufnahmen, die dort davon gemacht wurden, waren ja von diesen Dashcams.
Dank der Gewalt auf Russland, da sieht man doch mal, dass Bestechung und so ein Bestechungsland auch Vorteile hat. Man hat von tollen Naturereignissen total viele Aufnahmen.
genau. Das finde ich interessant, also dass halt auch gerade diesen korrupten Apparat dazu bringt, von jedem Einzelnen, dass er halt irgendwie die ganze Gesellschaft zu einer Überwachungsgesellschaft macht. Ja. Plötzlich überwacht jeder jeden, um so eine gewisse eigene Rechtssicherheit zu haben. Also so eigentlich eine ziemliche Post-Privacy-Dystopie. Ja? Also beziehungsweise eine Dystopie, die dann...
Gibt es eigentlich auch Post-Privacy-Utopien? Oder?
Ja, klar. Also es gibt ja diesen Gedanken halt von wegen so, ja, irgendwie wenn die Daten alle frei sind, sind wir alle wird alles gut und so. Aber was das interessant ist halt, dass halt, ist ja nicht so, dass die Post-Privacy die Dystopie anregt, sondern ist ja eher so, dass die dystopischen Verhältnisse zu Post-Privacy führen. Ja? Weil halt irgendwie alles korrupt ist, muss jeder alles aufnehmen und deswegen etc. Egal. Aber auf jeden Fall gab es jetzt
also nicht die Post-Privacy ist schuld.
Es gab jetzt eine Klage von Datenschützern gegen jemanden, der eine Dashcam eingesetzt hat.
In Deutschland?
In Bayern. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz interessant, weil es geht natürlich darum, anlasslose Filmung des öffentlichen Raums, ne? Mhm. Also so, das wird natürlich auch, glaube ich, Google sehr interessieren, wenn sie halt irgendwie Google Glass rausbringen wollen, ne?
Ach du Scheiße.
Wird das wahrscheinlich auch referenzmäßig da unterwegs sein.
Diese ganz lustigen Überwachungskameras, die hier so in Berlin gerade im Stadtzentrum rumhängen, wenn man irgendwo die Straße lang geht, wie unfassbar viele Kameras da einfach gnadenlos auf die Straße gerichtet sind oder auf dem Fußgängerweg. Also wenn man mal spazieren geht, kann man mal grob mitzählen, von wie vielen Überwachungskameras man...
Ist da nicht auch eine Karte für?
Irgendwie so? Ja, da gibt es auch so eine Karte für. Ich glaube, die Karte ist dafür gedacht, wie man geht, damit man nicht gefilmt wird auf dem ganzen Weg. Kleiner Tipp, man muss ziemliche Haken schlagen und U-Bahn fahren geht auch nicht, weil selbstverständlich wird man auch in der U-Bahn gefilmt.
Ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Strecken, wo das gar nicht mehr geht, dass du ungefilmt unterwegs bist. Ne?
Also man muss zumindest ziemlich große Umwege annehmen. Ja. Ich finde ja auch diese Schilder, an der U-Bahn stehen ja immer so schöne Schilder dran. Dieser Bahnhof wird zu ihrer Sicherheit videoüberwacht. Mhm. So, wenn man sich diesen Satz einfach mal auf der Zunge zergehen lässt. Dieser Bahnhof wird videoüberwacht. Ein Bahnhof? Wieso sollte ich einen Bahnhof videoüberwachen? Ein Bahnhof ist ein Bau, besteht aus Steinen und Kacheln und weiß der Teufel was. Da braucht man nichts videoüberwachen, außer er stürzt ein. Es wird nicht der Bahnhof überwacht, die Leute. Ich werde videoüberwacht auf diesem Bahnhof.
Zu deiner Sicherheit
wirst du videoüberwacht. Ich werde zu meiner Sicherheit videoüberwacht. Zu meiner Sicherheit brauche ich nicht wieder. Ich bin auch sicher, ich brauche nicht überwacht zu werden, um sicher zu sein. Natürlich. Also es ist, eigentlich müsste da stehen, sie werden videoüberwacht. Das wäre die Ehrlichkeit, aber ja, man kann es halt ein bisschen rumformulieren.
Naja, jedenfalls, mich interessieren ja diese Entwicklungen natürlich vor allem, weil ich halt schon seit längerem darüber schreibe, wie, sag ich mal, die Sensoren allgegenwärtiger werden. Und das ist natürlich so Russland, ich finde das mal interessant, wenn, ob das überhaupt irgendwelche sonstigen Folgen hat, außer jetzt sozusagen diese Folgen, die es jetzt direkt auf dafür, wofür die Dashcams ja gedacht sind. Also das heißt irgendwie in zweifelhaften Rechtschreitreihen.
Es gibt unfassbar viele YouTube-Videos von Unfällen in Russland.
Diese ganzen YouTube-Videos über die Situation in Russland, die Verkehrssituation in Russland. Ich glaube, kein Land hat so gute Verkehrsdokumentation.
Ich meine, man muss auch sagen, in kaum einem anderen Land fahren so viele Leute betrunken Auto wie in Russland.
Genau. Also oder zeigen halt, um die Vorfall zu erzwingen, mal eben halten die Knarre raus oder solche Geschichten. Das ist ja auch total geil.
Ich weiß ja noch, als ich mit in der Ukraine war, auf Hochzeits, also nicht meine Hochzeitsreise, sondern die von sage ich jetzt nicht von, habe ich bestimmt schon mal gesagt, egal. Auf jeden Fall waren wir
da. Du hast das letzte Mal schon
diese Geschichte erzählt. Da sind wir im Bus ja auch ewig und ich habe auf dieser Strecke, das waren 800 Kilometern, ich weiß nicht, da sind 20 Autos, die gerade frisch im Straßengraben lagen auf der ganzen Strecke oder sowas. Also wirklich Maßstäbe, so eine Dashcam, da fährst du auch einmal irgendwie so eine Strecke lang und dann hast du schon 5 solcher YouTube-Videos. Also das ist wirklich unfassbar viele Unfälle, unfassbar bekloppt krasse Überholmanöver. Also das war absolut gang und gäbe. Das war wirklich. Also nicht nur, dass viele Leute die ganze Zeit Kameras mitlaufen lassen, sondern die fahren wirklich noch wie die Irren.
Ja.
Aber jetzt muss man ja mal so zu Sochi hier.
Ach, Sochi müssen wir auch nochmal
reden. Genau.
Also ehrlich gesagt, mich interessieren ja diese Olympischen Spiele ja so überhaupt gar nicht, also null.
Das finde ich wird auch gerade so ein bisschen an den Olympischen Spielen, also ist so mein Eindruck, so ein bisschen sichtbar, wie wenig Leute überhaupt diese, früher war das ja, also ich kann mich noch dran erinnern, als ich ein Kind war und wenn Olympische Spiele waren, dann war das total scheiße, weil ich habe ja, ich wie ein ordentliches deutsches Kind, sich das gehört, habe mich ja den ganzen Nachmittag nach der Schule vor den Fernseher geknallt und habe irgendwelche schlechten Serien geguckt. Und Teile davon liefen in der ARD. Und es gab einen ausgeklügelten Rhythmus, wie man zwischen den Sendern hin und her schalten musste. Und auf allen Sendern was halbwegs Interessantes zu gucken. Also, ich meine, interessant war das jetzt alles nicht, aber also zwischendurch habe ich, also ich weiß noch, wie ich dann teilweise, wie hieß diese Sendung auf Sat.1 über Börsen, also irgendeine Börsennachrichten, wo ich immer noch die letzte halbe Stunde gesehen habe an bestimmten Tagen. Also ich habe eigentlich auch danke, dass die Kinder heute das Internet haben. Da machen sie wenigstens was Vernünftiges und gucken nicht
mehr. Aber Vorsicht, ne? Das ist alles so Filterbubble, weil ich habe jetzt gerade irgendwo, jedenfalls hat das jemand getwittert, dass es wohl die Eröffnungsfeier von Gucci eine der meistgeschauten Eröffnungsfeiern seit 2000.
Wie viele Leute haben dazu geguckt?
Seit 1994 oder so war.
Ich habe keine Ahnung.
Unglaubliche, keine Ahnung, über 1 Milliarde oder sowas, keine Ahnung.
Nee, 1 Milliarde gucken ja kaum bei der
Nummer. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht.
Aber auf jeden Fall eine der meistgeschautesten Eröffnungsfeiern überhaupt.
Eröffnungsfeier von Winterspielen?
Nee, von Olympischen Spielen.
Ach, von Olympischen Spielen? Ich habe keine Ahnung.
Weißt du, so die.
Das wären schon viele, aber ja. Es sind halt auch, das sind schon nicht wenige, aber es sind halt auch, es gibt halt auch unfassbar viele, also man kann es auch gut ignorieren,
im Vorfeld halt viel über diese Homophobie-Geschichten
mitgekriegt. Ja, da habe ich auch viele mitgekriegt.
Was ich ja wirklich auch schön fand, dass da dann doch auch irgendwie ganz, ganz viele, auch sogar institutionelle, Reaktionen darauf waren. Also beispielsweise dieses Design der deutschen Delegation, ne? Also der deutschen Sportler mit diesem Regenbogenfarben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ja, ja.
Ja, oder beispielsweise Google, die dann halt irgendwie auch in so Regenbogenfarben, also alle haben dann irgendwie mit diesen Regenbogenfarben so diese Sochi-Spiele von allen Seiten zugeflauscht, ja. Was ich dann schon wieder ganz niedlich fand, weil das hatte natürlich hatte das so eine Art passiv-aggressive Provokation,
yeah.
Ne? Aber gleichzeitig ja nicht irgendwie auf so eine Art und Weise, die jetzt allzu aggressiv rüberkommt, sondern mehr so, es war schon eine Provokation, aber durchaus fand ich die halt passt und die auch als Reaktion passt. Und vor allem als Google und als das deutsche Team und so weiter und so fort, muss man sich das ja auch erstmal trauen.
Also bei Google, da war dieses Google Bild, wie heißt das, Google Doodle? Das
Doodle, ja.
Wo Google halt und zu jedem war eine olympische Sportart und das war die Regenbogenfarbe, in der das oben gefärbt war.
Genau, irgendwie sowas war das, ja.
Ein provokantes Google-Doodle heute Morgen, hab morgens drauf geguckt, hä? Irgendwas Olympische Spiele, okay. Und irgendwann abends habe ich dann nochmal so, stimmt, das könnte eine Regenbogenfahne sein, wenn man. Aber also offensichtlich, aber okay, vielleicht ist das so subtile Art, wie sie es gemacht haben, will ich jetzt nicht.
Also ich fand das irgendwie schon, also ich habe das relativ schnell begriffen.
Also ich habe es nicht so. Also dieser fantastische Werbespot von diesem kanadischen irgendwas.
Das habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen? Der versucht. Das ist so. Du siehst so zwei. Du siehst so zwei Bobfahrer, wie sie so in den Bob einsteigen und dann so komplett in schwarzen Anzügen und dann so eine Maske vorm Gesicht und dann machen sie halt diese Schwungbewegung, wo sie mit dem Unterleib zu wackeln und dann kommt irgendwie so der Spruch rein, Winter Games always have been a little bit gay und dann irgendwie so am Ende, let's keep it that way und das war echt großartig, das lohnt sich anzugucken.
Ich meine, es ist natürlich auch wieder, man muss das natürlich auch wieder, das ist so ähnlich wie bei der Schweiz, da muss man auch wieder vorsichtig sein.
Genau, das
nicht
ist
allzu
das,
sehr vor, allzu sehr von oben herab das runterzumachen. Ich meine, wir haben halt auch erst irgendwie eine Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Wir haben sie noch nicht mal.
Wir haben sie nicht. Wir haben eine Regierungspartei,
Immerhin sowas wie eine Homo-Ehe haben wir jetzt irgendwie durchgesetzt. Aber auch erst seit kurzem, ja.
In Baden-Württemberg, in Moskau gibt's gerade eine Volksinitiative gegen zu viel Schwul. Ach nein, das war in Baden-Württemberg gibt's gerade eine Volksinitiative gegen zu viel.
Genau. Also Homophobie ist nicht so, dass für uns das alles irgendwie so ein total gelöstes Problem ist,
mit dem
wir jetzt irgendwie. Aber andererseits muss man schon sagen, dass da auch Unterschiede sind.
Also definitiv.
Was dort passiert in Russland, ist halt teilweise eine sehr, sehr offen und institutionell ausgelebte Homophobie, die jetzt, sage ich mal, in Deutschland jetzt schon doch auch schon sehr lange in dieser Form überwunden ist. Und die für uns durchaus zu Recht und auch, und das ist auch eine gute Sache, extrem anachronistisch wirkt.
Also, das ist halt, also, ja, also das, aber, also so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind so total mittelalterlich, so sind wir schon seit fast 15 Jahren nicht mehr. Und also ja, ja, und das ja, ist ja, klar, und das klar, ist bei klar. Also ich meine, seit wann steht Homosexualität in Deutschland nicht mehr unter Strafe? Also der
in allen Bundesländern, Moment.
In Bayern nach wie vor.
Ich glaube ja, es gibt glaube ich tatsächlich immer noch irgendwie
wie viele der Deutschen, wenn du diese gleiche Demokratie Angst, wie viele der Deutschen würden dafür stimmen, dass Schwulsein verboten wird? Im Zweifelsfall.
Nee, also genau, das ist auch so ein Punkt. Da habe ich dann ja mit Stefan Niggemeier auch ein bisschen auf Twitter rumdiskutiert. Und da ging es dann auch, ich meine, wir hatten das erst vor, es war doch erst vor 2-3 Jahren, als, upsala, ist das mein Telefon?
Das ist dein Telefon.
Ich dachte, ich hätte das.
Ja.
Oha.
Dieser leichte schwule Laut wurde Ihnen präsentiert von den Olympischen Winterspielen in Sochi.
Ich meine, das war in Kalifornien vor 3 Jahren oder was, wo die Kalifornier eine Volksabstimmung darüber gemacht haben, ob die Homo, also da war in Kalifornien war die Homo-Ehe schon bereits eingeführt von der Politik. Und dann gab es dann halt tatsächlich von so ein paar christlichen Verbänden eine Petition, eine Volksabstimmung, ein Plebiszit über die Homo-Ehe wieder abzuschaffen. Und das war erfolgreich. Ja. Und es war natürlich erfolgreich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Kalifornier gehören jetzt nicht gerade zu den rückständigsten und vor allem auch nicht, also auch vor allem weltbevölkerungstechnisch. Und ich glaube ganz einfach, das sind Dinge, also jetzt meine Demokratie, Blues, ne, um dann nochmal wieder zu kommen. Meine Argumentation wäre halt einfach, bestimmte Dinge sollten wir nicht demokratisch entscheiden. Bestimmte Dinge sollten eingesetzt werden und unhinterfragbar und unabwählbar gesetzt werden. Und das sind beispielsweise, wir haben das ja in Deutschland schon so, ne? Also wir haben diese Unabänderlichkeitsparagraphen 1 bis 20, ja. Und dann haben wir halt diese Paragraphen, wo du eine Zweidrittelmehrheit brauchst, ja. Das sind natürlich, wenn du Demokratie
die
nur
die
aus...
Die aktuelle Regierung hat, oder? Die aktuelle Regierung
könnte. Die aktuelle Regierung tatsächlich jetzt angehen könnte, diese Probleme, ja. Es gibt bestimmte Dinge, die sollten wir tatsächlich irgendwie in Stein meißeln und auch bitte den Plebs auch nicht mehr dran rütteln lassen. Und das sind halt beispielsweise homosexuellen Rechte. Das sind unter anderem solche Dinge wie Einwanderung und das sind also wirklich, wo ich glaube, dort, wo die Mehrheit über Minderheiten, über die Rechte von Minderheiten abstimmen kann, ja, das sind Dinge, die sind einfach tabu, die sollten einfach nicht demokratisch entschieden werden, weil das kann nur schief gehen.
Also es ist unter dem Gesichtspunkt, dass es darum geht, dass man ein stabiles System haben will, was mit möglichst wenig Gewalt auskommt. Du hast halt
wir müssen übrigens, ganz sorry, fällt mir gerade auf an mir selber, wir müssen echt aufpassen mit schwulen Rechten, schwulen dies, schwulen das, weil es geht natürlich um homosexuellen Rechte, weil es gibt natürlich auch weibliche Homosexuelle.
Die geht auch um Lesben, ja?
Genau.
Ja, selbstverständlich.
Man sagt immer, gibt diesen schönen Witz irgendwie. Stell dir vor, zwei Homosexuelle sitzen im Flugzeug, sagt die eine zum anderen, wetten, es haben sich zwei Schwule vorgestellt.
Ja, stimmt.
Das ist immer so, ne? Also das ist so eine Gefahr und ja, egal.
Ja, also das ist man kennt auch deutlich weniger Lesben als Schwule. Es geht zumindest mir so. Also ich kenne
schon ein paar Lesben, aber ich kenne tatsächlich mehr
Schwule. Ich kenne nur ein lesbisches Pärchen und ich weiß nicht, wie viele schwule Pärchen das ist. Wegen dieser ganzen Demokratiesache und wenn man die Bevölkerung darüber abstimmen lässt. Auf der einen Seite ja, glaube ich, hast du recht. Auf der anderen Seite, ich habe heute war ja dieses We Fight Back, diese Aktion. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich davon mitbekommen.
Ja,
dieser Banner, der auf einigen Seiten.
Ja, ich habe mich da übrigens ganz frühzeitig schon subscribed, ein Newsletter.
Okay.
Ich hätte dann auch überlegt, ob ich mir das Banner da rein tue. Und dann hatte ich aber irgendwie jetzt zu viel zu tun.
Okay, also es ist, ich hab's mir auch nicht auf die Seite eingebaut, also ich bin da jetzt auch kein Deut besser. Ich fand aber so teilweise gerade auch, also Tante hat sich darüber auch einen langen Artikel geschrieben und Leitmedium, der jetzt ja bei uns auch offensichtlich gerade zuhört, netterweise, hallo, und der jetzt ja auch neulich zu Gast war, hat ja auch dann, ich habe dann irgendwann, es hat dann jemand an den Kopf gekriegt, der es eigentlich überhaupt nicht an den Kopf kriegen sollte, nämlich Jan Lehnert, der sich dann prompt auch angesprochen fühlte.
Kenn ich den?
Ich weiß nicht, ob du den kennst. Keine Ahnung, der ist so mehr aus der ganzen Node.js, also Entwickler-Community und so. Und der ist auf Konferenzen, der macht hier die jsconf.de und sowas.
Mhm.
Ist der ganz aktiv. Und der hat dann auch nochmal so darüber, ja, ich halte das ja für, also er hat nur jemanden retweetet, der gesagt hat, ja, ich halte das ja alles nur für Blinden oder für falschen Aktionismus oder sowas. Und wo ich so irgendwie so mir nicht verkneifen konnte zu schreiben, ja, natürlich, das ist alles nur blinder Aktionismus, wohingegen die Aufregung darüber absolut gerechtfertigte und nachhaltige Weltverbesserung ist. Also ich finde, und da habe ich sowohl mit dem Artikel von Leitmedium als auch mit dem Artikel von Tante ein ganz massives Problem, nämlich die beide auf der Theorie basieren. Also Leitmedium hat mir dann so quasi, er hat es mir so ein bisschen als es gibt einen Stierkampf, der also wir sind sozusagen, also im Stierkampf wird der Stier dadurch müde gemacht, dass er die ganze Zeit einen sinnlosen Kampf führt gegen ein Tuch und danach umgebracht wird. Und dass wir sozusagen, wir sind diejenigen, die auch den sinnlosen Kampf führen und sowas ist, dass uns jemals einmal das Tuch hinhält. Und das sozusagen, dass man sich gut überlegen sollte, wofür setzt man seine Kräfte ein in diesem Kampf gegen die NSA und dass das ja so eine Aktion wohl einfach nur populistischer Scheiß ist. Und da ich glaube, so funktionieren politische Aktionen überhaupt nicht. Es ist überhaupt, keine Revolution hat jemals stattgefunden, weil irgendjemand gesagt hat, oh, wir sollten vielleicht unsere Kräfte aufsparen heute noch nicht und morgen auch nicht, aber in 10 Jahren dann vielleicht ganz plötzlich machen wir einmal alle huh und dann fällt der, sondern Revolution oder Veränderung kommen immer daher, dass ein, also dieses berühmte, dass in ich weiß nicht mehr wo irgendjemand geschrieben hat, so als im Iran so diese grüne Revolution jetzt so ein bisschen aufflammte, wo wie lange hat das gedauert beim letzten Mal? Da sind die 10 Jahre lang oder sowas oder mehr, also sehr sehr lange Zeit, jeden Tag gab es Demonstrationen und erst das hat was verändert. Und du musst, wenn du was verändern willst, heißt das nicht, dass oh Gott, ich muss jetzt meine Kräfte einsparen. Also es mag jedenfalls nicht bei politischen Veränderungen, sondern du musst anderen Leuten zeigen, dass jemand gewillt ist, hallo, ich will was verändern. Und das zeigt man im Zweifelsfall auch, indem man manchmal auf den ersten Blick total sinnlose Aktionen macht. Mhm. Und um den anderen zu zeigen, guck mal, hier ist noch jemand. Und dann kann man vielleicht auch selber feststellen, Moment mal, ich bin ja auch. Und dann hat man plötzlich einen Anschlusspunkt, an dem man weitermachen kann. Das ist das eine. Das zweite, ich sehe im Augenblick nicht, dass wir irgendeine Option haben, irgendwas zu machen, was nicht dumme aktionistische Vorschiebepolitik wäre, weil wir leben in einem Überwachungsstaat, der von unserer politischen Regierung offensichtlich gewünscht ist. Was sollte nicht blinder, purer Aktionismus sein, was wir tun? Egal, was wir tun, es wird immer Aktionismus sein. Solange wir nicht Merkel in die Luft sprengen, und auch das wird blinder Aktionismus sein. Also wir haben.
Es würde, glaube ich, echt nicht besonders viel ändern.
Es würde.
Ich sehe, was du da sagst, und ich habe da über diesen Punkt habe ich sehr lange nachgedacht, weil ich eigentlich immer relativ schnell auch zu diesen Leuten gehöre, wie Tante und Leitmedium. Ich fand übrigens Leitmediums Witz gar nicht so schlecht, dass man das Bündnis auch The Day We Clicked Back nennen könnte.
Natürlich!
Achso,
da hatte ich noch einen zweiten Punkt, ja.
Ich habe mich da tatsächlich konkret zurückgehalten. Heute, ne?
Ja.
Weil ich mir folgende Gedanken gemacht habe. Im Grunde genommen sehe ich das. Auch
die Leute finden übrigens, dass wir zu sehr einer Meinung sind.
Ja, ja, wir haben das
insbesondere auf die Ankündigung.
Wir haben das falsch angekündigt. Ja.
Max aber, und Max Pro
aber,
schreibt
aber Moment, ich will dir jetzt gerade widersprechen.
Okay, okay.
Also folgendes. Weil ich habe mir folgendes vor, ich habe mir folgendes gedacht. Ich bin eigentlich eher auch auf dieser Tante-Leitmedium-Schiene, weil das ist auch das, was ich irgendwie sehe und was ich fühle. Und ich denke mir so, ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Aktion selber, das Klicken und irgendwie Petitionen unterschreiben, ja, hast du nicht gesehen, dass ich das für sinnvoll, sinnlos halte, sondern ich halte auch diese komplette Inhaltlosigkeit dieser ganzen Geschichte, die Tante auch durchaus zu Recht kritisiert,
ja,
für extrem quatschig. Das große Vorbild sind ja die SOPA-Proteste, der SOPA-Pipa, ne, von 2011 oder was, 2010, 2011, keine Ahnung.
Ich war dabei. Du auch?
Ja, wobei, das war ja, hat uns gar nicht betroffen. Das war ja amerikanisch.
Ja, und es gab hier auch eine große Demo.
Ja, ich waren wir da aber auf einer Demo gegen.
War das nicht gegen SOPA?
Das war bestimmt ACTA, was du.
ACTA, stimmt.
ACTA, oh Gott, ist was anderes. ACTA ist was anderes. Ja, 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 egal. Aber auf jeden Fall, SOPA Pipa, da ging es ja, das war ja eher so Netzsperren-mäßig.
Ja. Ne?
Und das war ja auch so ein bisschen dieser Netzsperren-Moment, den die Amis da auch hatten. Und ich habe mir da gedacht, das ist halt viel einfacher natürlich auch, ne, zu sagen, okay, pass mal auf, wir haben halt folgende Situation und da kommt die Regierung und will die Situation ändern, ne, in folgende Situation X, die wirklich ganz unattraktiv scheint, ja, und dann die Leute zu mobilisieren, dagegen etwas zu tun, weil irgendwie das erscheint irgendwie so aussichtsvoll, weil man weiß ja, wofür man kämpft. Man kämpft für den Ist-Zustand, ja, gegen einen Soll-Zustand. Und jetzt hat man halt aber irgendwie ja diese NSA-Geschichte und diese Überwachung, die ist ja jetzt einfach Ist-Zustand.
Ja.
Die ist Ist-Zustand seit 10 Jahren. Das heißt mit anderen Worten, wenn man jetzt sagen will, für was kämpfen wir jetzt eigentlich, dann muss man einen Soll-Zustand erst definieren. Und das ist dann auch extrem viel schwieriger, weil auf den muss man sich erstmal einigen. Und dann muss man erstmal auch Wege hinfinden, ja. Und dann muss man irgendwie das irgendwie formulieren und so weiter. Und deswegen, das ist eine super schwierige Geschichte. Und deswegen will ich den Leuten auch gar nicht übel nehmen, dass der IFF da jetzt irgendwie keine Vision und so weiter und so fort jetzt dahinter stecken kann, ist wahrscheinlich auch irgendwie nachvollziehbar. Aber halt the way we fight back, es geht ja nicht nur um die Machtlosigkeit des Klickens, sondern es geht ja auch vor allem darum, um die Konzeptlosigkeit, wie das geht. Aber ich habe mir jetzt für, und das meine eigentliche Überlegung ist jetzt aber zu sagen, so, hey, natürlich kann ich jetzt mich auch hinstellen wie Tante und wie Leitmedium und dann jetzt irgendwie drüber lästern, ne? Aber damit mache ich ja auch nichts besser.
Ja, genau, das ist.
Also und das ist halt so die Sache. Weil mag sein, dass das halt nichts oder kaum was bewirkt, aber vielleicht bewirkt es ja ein bisschen was. Und wenn ich mich jetzt aber hinstelle und jetzt irgendwie das alles schlecht rede, dann mache ich mich zumindest. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich damit groß was kaputt mache, ne? Aber ehrlich gesagt.
Du machst genauso viel kaputt, wie du mit verstärken könntest und so.
Ja, also halt kaum.
Und klar.
Aber es ist halt einfach, ich habe mich jetzt für mich entschieden, glaube ich, dass ich jetzt sage, so sinnlos ich diese ganzen Aktionen halte, ich muss sie ja nicht mitmachen. Und ich halte mich dann einfach zurück in der Bewertung und lass die mal machen, weil es gibt jedenfalls kein positives Outcome davon, außer halt Distinktionsgewinne, was halt einfach auch billig ist, ja.
Und also das ist tatsächlich auch für mich ein wichtiger Punkt dabei, dass ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen sich selber, ja.
Und das ist halt einfach nur billig und für diese Distinktionsgewinne, da muss man jetzt, auch wenn ich dieses Gefühl habe und denke nur so, ach kommt, ey Leute, nicht schon wieder so eine Klick-Tipition, ich kann es auch für mich behalten.
Ja, wobei, also ich hatte heute.
Ich habe heute getwittert, irgendwie, erwachsen sein bedeutet halt nach der Beantwortung der Frage, muss ich diesen Witz jetzt machen, sich nochmal die Frage zu stellen, muss ich diesen Witz jetzt noch machen?
Wo hast du das her?
Das habe ich mir ausgedacht heute.
Das ist nicht schlecht.
Ja, also.
Ne? Ja, ja. Das ist, irgendjemand wird ihn schon bringen. Man muss es nicht unbedingt selber sein. Das ist, ich, genau. Aber ich hatte im
Phantom Light Medium.
Wir verlassen uns auf euch. Was wären wir, über wen sollten wir uns? Nee, aber eine andere Diskussion hatte ich da noch mit Jericho, der auch so ein bisschen, also der zum einen, also so dieses Klick gegen das Klicken sein, da braucht man ja nur Like zu klicken oder Unlike zu klicken oder
Klicktivismus.
Ja. So, geht doch mal lieber auf die Straße. Das war tatsächlich von Jericho so das große Argument. Und er, also er hatte da ein, er hat dann geschrieben, ja, da war am Sonnabend war am Brandenburger Tor eine Demo gegen Delfinen, bla bla bla, keine Ahnung, irgendwas mit Delfinen. Ich hätte sonst nie davon erfahren, wenn die dann nicht am Brandenburger Tor stattgefunden hätte. Dann konnte ich ihm antworten, herzlichen Glückwunsch. Rate mal, woher ich davon erfahren habe, von dieser Demo. Mhm. Nämlich, ich habe davon von ihm erfahren, mit anderen Worten, übers Internet. Also das ist so dieses ich halte dieses, ja, geht doch auf die Straße, dann berichten die Medien auch davon, halte ich für totalen Bullshit. Über 99% der Demos berichtet in diesem Land niemand. Es geht jemand auf die Straße, mit etwas Glück fühlen sich ein Teil der Bewohner irgendwie ein bisschen genervt. Wenn man noch mehr Glück hat, dann sind sie sogar genervt genug, um zum Fenster zu gehen und die Transparente, die man hochhält, nicht zu lesen. Das ist, glaube ich, das meiste, das Beste, was die meisten Demonstrationen erreichen. Ich glaube, Protest im Netz und Protest auf der Straße nimmt sich nicht so irre viel. Klar, wenn man eine 500.000 Leute auf der Straße hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kamerateam dabei ist und 500.000 Leute filmt, ist schon sehr, sehr hoch. Dann hat man definitiv Bilder für die Ewigkeit. Aber 500.000 Leute muss man erstmal mobilisieren. Und ich finde so dieses, ihr habt da ein bisschen rumgeklickt, ist irgendwie das Schlechtmachen des besten Massenmotivationsorganisationsinstruments aller Zeiten, nämlich das Internet. Also ich meine, wir nutzen das Netz für alles und wir lassen uns seit Jahren von Leuten erzählen, mach das doch nicht auf einem iPad, lest das doch in einem gedruckten Buch oder mach das doch nicht online, mach das offline. Und plötzlich kommt da so dieses bei so relativ vielen Leuten so, ihr habt ja nur geklickt, das ist ja nicht das gleiche wie auf die Straße gehen, weil nur offline ist das Wahre. Finde ich, also klar, zusätzlich noch auf die Straße gehen ist definitiv eine Menge wert und so ein Klick allein kann nicht alles bringen, aber eine Petition, und das haben wir gerade gesehen, gegen Lanz mit ein paar hunderttausend Unterschriften, schafft's durch...
Das fand ich aber auch ein bisschen peinlich.
Ja, die ist auch peinlich, ja, aber sie schafft es in die Medien. Also man kann nicht behaupten, dass wenn man da rumklickt, da kann man rumklicken, wie man will, da findet sich niemand was. Nee, es gibt halt Fälle, in denen springen die Medien auf sowas auf. Genauso wie die Medien in manchen Fällen drauf aufspringen, wenn man auf die Straße geht. Bloß wenn man auf die Straße geht, ist das noch lange kein Garant, dass das irgendein Erfolg wird. Man hat halt, und ich meine... Gerade gegen die NSA ist ja auch, ich war nicht dabei, aber ihr seid ja auch damals zum BKA alle spaziert, sind dann eben mal ein paar hundert Leute, gehen gemeinsam auf die Straße. Wer berichtet drüber?
Die exakt? Waren beim BND sogar.
Beim BND?
Nicht beim BKA.
Beim BND, stimmt, ja. Aber der ist noch nicht eingezogen, der BND. Ist noch eine Baustelle, ne?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich
glaub, das kann man beim BND nicht so leicht unterscheiden.
Wie willst du das herausfinden? Genau.
In Wirklichkeit reißen sie gerade schon wieder ab und nächste.
Also wir haben jedenfalls niemanden gesehen, der sich dafür interessiert hat, dass wir davor standen und sagten, geh weg noch.
Genau, also es ist unfassbar wenig. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man eine Demonstration organisiert, dass deswegen was passiert, ist auch unfassbar gering. Das Zweite, was im selben Atemzug gerne auftaucht, ist, ihr lebt doch hier alle in eurer Filterbubble. Es ist doch viel wichtiger, Tante Kawubke aus Norderstedt zu überzeugen, dass das alles richtig ist, was hier. Und nein, es ist total drauf geschissen, irgendeine politisch komplett desinteressierte, überhaupt nicht vernetzte Person von irgendwas zu überzeugen. Es ist viel sinnvoller, also ja, an die Ränder dieser Gruppen zu gehen und Leute, die nicht schon überzeugt sind, sondern die vielleicht dazu neigen könnten, von der eigenen Seite überzeugt zu werden und die dann im Idealfall sogar noch Multiplikatoren sind und sagen, hey, ich habe mich überzeugen lassen, hier sind 1000 gute Gründe, warum ich euch auch noch überzeugt kriege. Die anzusprechen, ja, also nicht nur an die Filterbubble predigen, sondern auch die am Rand der Filterbubble stehen. Ohne jede Frage. Aber gleich dieses Ziel zu sagen, wir haben keine Chance, wenn wir nicht aus irgendeinem Kuhkaff die politisch desinteressierten Idioten überzeugen. Nein.
Ich glaube, das kommt, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, dieses Denken kommt aber tatsächlich aus diesem Demokratie-Mehrheitsdenken. Also von wegen, deine Bewegung ist nichts wert, wenn du sie nicht mindestens die Mehrheit der Bevölkerung überzeugst. Das ist genau. Ja totaler Quatsch, ne? Also es reicht ja, eine kritische Masse zu überzeugen.
Eben.
Und die noch lange nicht irgendwie, die noch lange nicht die Bevölkerungsmehrheit ist, sondern die einfach sozusagen so sichtbar und laut unterwegs ist, dass sie Politiker beeindruckt, ja, weil klar, du musst die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen, wenn du eine Partei bist und gewählt werden willst für eine Regierung, ja, aber nicht, wenn du irgendwie ein Aktivist bist und eine Meinung publik machen willst, dann
genau.
Musst du nicht die Mehrheit bezeugen, da musst du halt eine gewisse kritische Masse überzeugen, die halt Eindruck schindet. Aber nicht eine Mehrheit, das ist ja Quatsch.
Es gibt unfassbar viele Leute da draußen, denen es einfach scheißegal ist. Die brauchst du nicht zu überzeugen. Die sind, solange die Mehrheit der anderen Meinung ist, sind die auch der anderen Meinung. Und sobald die Mehrheitsmeinung sich ändert, dann sagen die, okay, dann bin ich halt der anderen Meinung. Die sind da relativ flexibel. Ja. So, ich glaube, das kann man einfach mal so hinnehmen. Es gibt unfassbar viele Bereiche, in denen jeder von uns genauso tickt. Sind wir, also jetzt für die Pille danach. Ich hab keine Ahnung, wie die Pille danach funktioniert. In meiner Timeline sagen mir ein paar Frauenrechtlerinnen, dass das eine tolle Sache wäre, total harmlos und dass es keinen Grund gibt, dass man dafür zum Arzt gehen muss. Okay, dann glaube ich denen. Irgendwelche anderen sagen, dass das total wichtig ist, dass man danach zum Arzt geht, was ansonsten, was das alles für Nebeneffekte und es geht ja überhaupt nicht darum, Abtreibung zu verhindern, sondern es geht uns nur um das Wohl der Frau. Dann wäre mir das total. Also wenn sich da eine an mir vor meine Timeline in der Meinung ändert, dann bin ich da auch anderer Meinung, weil ich nicht die Zeit oder die Lust habe oder wie auch immer mich tiefgreifender mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und so geht es unfassbar vielen, so geht es fast allen Leuten in fast allen Punkten. Mhm. Wenn wir irgendwas erreichen wollen, dann müssen wir eigentlich nur einen kleinen Teil der Bevölkerung überzeugen. Und vielleicht reicht es sogar, wenn wir sichtbar werden, wenn da irgendwie das Thema aufkommt, oh Gott, da sind ja Leute, die haben was dagegen oder die sind dafür oder wie auch immer. Und das bringt viel mehr. Viel mehr als irgendwie Oma Kapp Wupke aus irgendeinem Kaff zu überzeugen. Mhm. Damit habt ihr, also eine Stimme, bestenfalls. Ja.
Also aus der Filterbubble heraus, das ist ja der Traum jedes Netzaktivist.
Mal aus dieser. Du, ich war am Wochenende aus der Filterbubble raus. Es war furchtbar.
Ja, also es ist Albtraum und Traum gleichzeitig. Jedes Netzaktivisten aus der Filterbubble rauszukommen. Also manchmal muss man aus der Filterbubble rauskommen. Man findet es schrecklich. Diese Menschen. Oh, man will sich sofort wieder in seine Timeline vertiefen. Aber andererseits will man natürlich in seiner Wirkung, ne?
Ja.
Also irgendwie die außerhalb der Time. Und das ist ja auch, was mich momentan antreibt mit dem Buch. Ich will ja auch mit dem Buch, ich schreibe ja dieses Buch hauptsächlich deswegen.
Für die anderen. Du schreibst es gar nicht für uns.
Ja, nee.
Du schreibst es gar nicht für die es finanziert haben, sondern für den Rest.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, ihr habt doch schon alle bezahlt. Was soll der Scheiß?
Stimmt auch wieder.
Ihr habt doch schon alle bezahlt. Also, die Filterbubble hat doch schon bezahlt. Und die Leute, die ich jetzt noch erreichen und die ich eigentlich erreichen will, die wissen gar nicht, was Crowdfunding ist. Ja,
ja,
das stimmt. Ich schreibe das Buch wirklich so, dass wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich über Crowdfunding reden werde in dem Buch, aber wenn, dann werde ich das Konzept erstmal sehr genau erklären müssen. Also wirklich so, ne? Auf dem Niveau. Und weil das ist genau der Punkt. Also, und das ist auch das, was der Verlage verlangen. Ne? Also ich rede ja momentan viel mit Verlagen, weil ich ja tatsächlich auch einen Verlag einbinden möchte, damit ich halt nicht nur wieder die üblichen Verdächtigen erreiche, sondern die Leute, die du übers Internet nicht erreichst, die erreichst du über den Büchertisch. Ne? Also nicht über Amazon, sondern den Tisch, also den, der da wirklich steht, auf im Buchladen.
Du meinst Datenbanktable?
Nein. richtiger, echter, physischer Tisch mit echten, physischen Büchern. Und auf jeden Fall
auf so einer Website oder was?
Und damit man auf diesen Tisch kommt, da muss man mit echten, richtigen, physischen Verlagen reden.
Aha.
Und,
du redest also mit dem Feind.
Ja, ich rede mit dem Feind, so eine Art, ja.
Weiß der Feind das?
Ich muss dann auch mal irgendwie 2 Stunden Timeline lesen, nachdem ich mit dem Verlag rede, um mich möglichst von dieser davon wieder zu erholen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Klar, mir ist auch bewusst, dass ich halt eben nicht die Leute finde, die sich jetzt so gar nicht für Netzthemen interessieren, die interessiert dann auch das Buch
klar.
Aber Leute, die schon mal davon gehört haben, von dem Diskurs.
Leute am Rande der Fitterbubble, das finde ich, ich habe jetzt
mit einem Verlagschef gerade zusammengesessen und dann haben wir darüber geredet und dann hat er über die Auflagenzahlen von Büchern mit dem Themenschwerpunkt Internet geredet, die wirklich ganz erschreckend schlechte Verkaufszahlen haben.
Sind die Pirate Bay Downloadzahlen mit eingezogen oder?
Nein, natürlich nicht. sondern tatsächlich, also es ging um Printauflagen.
Ja, klar.
Auch Saschas Bücher sind da halt, ich sag mal so, jetzt keine Profit Center.
Mhm.
Ne? Ich habe jetzt mir tatsächlich ein Ziel gesetzt. Ich glaube, das werde ich verfehlen, aber ich würde gerne Datenfresser von Konstanze Kurz und Frank Rieger auflagentechnisch.
Hast du über Zahlen?
Ja, habe ich. Kann man bestimmt sagen, oder? Die haben irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Hardcover 15.000. Und dann nochmal 4.000 oder 3 bis 4.000 mit dem Softcover.
Okay.
Und
als E-Book?
Das weiß ich jetzt, da habe ich jetzt keine Zahlen zu. Weiß
okay.
Ich nicht. Das wird jetzt bei mir auch keine Rolle spielen, weil mein E-Book geht ja sowieso umsonst raus. Insofern werde ich wahrscheinlich hunderte Millionen.
Ja, aber das würde ich tatsächlich im Zweifelsfall nicht so unterschätzen. Ich glaube, es gibt einfach gar nicht so irre wenige Leute, die sagen, ich gebe lieber 5 Euro aus, um das bei Amazon bequem
das
zu kaufen.
Das gibt's ja nicht. Also das ist ja nicht drin im deutschen E-Book-Markt. Also ich weiß nicht, wie teuer die Datenfresser als E-Book sind, aber in Deutschland ist es wirklich üblich, dass
die
dann 2 Euro unter der Taschenbuchausgabe
liegen. Okay, stimmt.
Egal.
Aber ich kann mir vorstellen, dass also wenn ich jetzt gerade im Bett liege und sagen würde, ich will jetzt anfangen, Michis Buch zu lesen und dann könnte ich entweder irgendwo nochmal mich an den Rechner setzen, das Buch runterladen und installieren und rüber kopieren und obwohl ich wüsste, wie das geht, oder eben alternativ, ich gebe hier rasch 2 Euro aus und dann habe ich das Buch und brauche nicht nochmal aufzustehen.
Also 2 Euro werden es wahrscheinlich
nicht. Nee, ist mir schon klar. Aber würde ich wahrscheinlich eher zu den 2 Euro, also aus reiner Faulheit tendieren.
Aber zu den 4 Euro?
Wenn zu den 2 Euro nochmal 4 Euro dazukommen würden, glaube ich, gibt es immer noch genug Leute, die einfach zusätzlich zu der Faulheit die Unwissenheit darüber, dass man es und wie man es rüber kopieren kann.
Ich denke auch, ein E-Book würde sich trotz der freien Lizenz und der freien Downloadbarkeit würde sich trotzdem noch ein bisschen verkaufen.
Klar,
aber darum geht's
ja. Aber gar nicht, ne? Nicht besser.
Also wie gesagt, darum geht's mir auch gar nicht.
Mhm.
Mir geht es halt um Print und um den Büchertisch und damit halt irgendwie über die Filterbubble herauszukommen. Und das stellt sich als wirkliche Herausforderung dar. Ne? Also das ist nicht so einfach. Und ich sag mal so, ich werde mit einer Startauflage anfangen. Also mein Ziel für eine Startauflage ist 5.000 bis 10.000. Das ist, glaube ich, moderat. Das ist, glaube ich, auch realistisch, das irgendwie hinzukriegen.
Wenn du schon
allein wobei halt wirklich
hast.
Also rein von den von dem, was ich jetzt so weiß, wie sich so Bücher verkaufen in der Richtung, wären 10.000 schon ein ziemlich krasser Erfolg.
Mhm. Okay.
Das wäre schon ein ziemlich krasser Erfolg. Also Aber ich würde den ganz gerne nehmen.
Aber du musst halt bei den ganzen, ich meine, das ist natürlich dann, wird natürlich dem Verlag im Zweifelsfall nicht befallen, aber wenn du dann auf Promotour bist und durch die Radio- und Fernsehsender tingelst, musst du natürlich immer noch dazu erwähnen, dass man das Buch bei dir auch kostenlos runterladen kann. Ich glaube, das würde
für. Muss ich das erwähnen? Ich weiß nicht. Bin ich dazu verpflichtet?
Steht nein, du bist.
Lizenz? Nein.
Ich glaube, sie würde es dir. Nee, also einfach, wenn es dir darum geht, eine möglichst hohe Verbreitung zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dieses Buch dann sagt, ach, diese jungen Leute machen kostenlos Sachen und dass man sich das dann auch kostenlos runterladen kann würde. Ich weiß nicht, ob es irre viel mehr dadurch gelesen werden würde. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dadurch auf jeden Fall also deutlich mehr Downloads geben wird. Und dann kannst du ja das eine mit dem anderen verbinden.
Ja, ich denke, mal gucken. Ja, ich denke, da kann man einiges machen. Haben wir noch ein Thema? Ich muss ganz dringend schon wieder aufs Klo.
Ich muss auch schon wieder pissen, aber ich glaube, wir können es mal langsam. Wir haben jetzt zweieinhalb nicht so stressige und nicht so angreifende Stunden, die wir uns.
Und es ist auch keine dringenden Themen, die wir noch besprechen wollen.
Ja. Ach, doch, eine Sache fällt mir auch ein. Ich habe bei der Heute-Show am letzten Freitag war ein, ich finde die Heute-Show ja so sehr wechselnd zwischen sehr, also es ist offensichtlich eine Kopie von der Daily Show, das finde ich ja immer wieder beeindruckend, zwischen ganz unterhaltsam und oh mein Gott, ist das furchtbar schlecht. Und was in der letzten Sendung hatten sie, ach ja, doch ganz schön unterhaltsam, haben sie einen Leserbrief vorgelesen, der nämlich so, ja, sie sind doch hier auch unterwandert von der homosexuellen Propaganda-Vereinigung und so nach dem Motto vorgelesen. Und daraufhin haben sie so, ja, das stimmt, wir hier, von der Heute-Show. Und dann haben sie so, sieht man so zwei Penisse, wie so langsam steif werden, so übereinander stehend. Die Heute-Show, präsentiert von der homosexuellen Propaganda, bla bla bla. Und sie hatten in der Woche davor ein Beitrag darüber, wo sie quasi getestet haben, die deutsche Mannschaft, wie schwul sie denn sind.
Okay.
Oder wie homosexuell. Und ich kenn den Redakteur, der das Ganze aufgenommen hat, und ich kenne den Moderator. Und dieser Leserbriefschreiber mit der homosexuellen Propaganda-Unterwanderung, der hatte durchaus nicht so Unrecht. Die sind echt alle schwul.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, wirklich. Also tatsächlich. Wollte ich nur noch gesagt haben. Also
genau.
Dranbleiben, ihr deckt es auf, die homosexuellen Propaganda, schwulen Dingsbums, ich krieg's halt nicht mehr zusammen. Es war tatsächlich Maischberger, irgendjemand wünscht sich noch Maischberger als Thema?
Ja, ich habe genug gehört, dass irgendwie Maischberger wohl irgendwie eine Sendung plant, auch irgendwie, glaube ich, zu Homosexualität und dort praktisch irgendwie zwei Drittel homosexuellen Feindle eingeladen hat und irgendwie das Thema ist irgendwie so Homosexuelle alle umbringen, ja oder erst morgen. Ja, irgendwie so, also so ungefähr auf dieser Agenda, auf diesem Niveau wird das wohl irgendwie diskutiert.
Zu dem Thema kann ich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, weil ich Sandra Maischberger als Teenager durchaus attraktiv fand. Damals, ja. Als sie noch bei Spiegel TV war.
Anne Will ist ja homosexuell.
Stimmt, Anne Will ist, aber Anne Will hat jetzt auch keine Sendung zu dem Thema.
Nee, stimmt. Die müsste da so eine Gegensendung dazu machen, ne? Sie ist ja auch nicht jemand, der das jetzt groß irgendwie so thematisiert. Also ich glaube, sie lebt ja nicht.
Dass sie schwul ist, sie ist auch gar nicht schwul.
Also homosexuell. Ja, also, naja, egal.
Ich glaube, das ist auch nach wie vor nicht karrierefördernd, wenn man sowas zu offensiv sagt.
Mhm.
Also ich meine bei Westerwelle, ich meine, wie viele?
Ach hier, warte mal, hier haben wir das hier. Homosexualität auf dem Lehrplan, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle sollen Kinder und Jugendliche über die sexuelle Vielfalt im Unterricht aufgeklärt werden.
Sexuelle Vielfalt in Anführungsstrichen?
Genau. Und Dystopik sagt dazu klares Nein. Kinder sollten
die
Homo-Lobby. Kinder und Jugendliche sollten in sexueller Einfalt darben. Also nicht sexuelle Vielfalt, sondern ja. Einfalt.
Das ist, ja, nee, da war noch die Überschrift der Sendung, die war noch irgendwie so, da sind die in den Anführungszeichen ausgegangen. Das erinnere ich mich, was hat Negemeyer geschrieben, weil da stand nämlich, das soll jetzt die sexuelle
Genau, sexuelle Vielfalt ist in Anführungszeichen.
Genau, in dem Fall ja. Und in der Überschrift war halt so jetzt so die bla 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 Sex in die homosexuellen.
Ich fand da übrigens einen interessanten Blogpost hat Antje Schrupp dazu gemacht. Man muss dazu sagen, dass Antje Schrupp, glaube ich, soweit ich weiß, heterosexuell ist. Aber sie hatte sich ganz interessante Gedanken gemacht.
Moralische Umerziehung, genau. Das war das Wort, was nicht in Anführungsstrichen gesetzt wird. Findet jetzt die moralische Umerziehung statt. Vielen Dank, Pan13.
Weil die Debatte geht ja immer ganz oft folgendermaßen, die Homosexualitätsfeinde sagen halt so, oh Gott, wenn wir zu sehr die Kinder mit Homosexualität konfrontieren, dann werden sie ja alle indoktriniert von dieser Ideologie des Homosexuellen und werden dann alle erkranken halt auch alle an dieser Krankheit ja. Homosexualität und zwar dann sofort. Und dann wird das natürlich sofort gekontert von Homosexuellen, so hey, sexuelle Neigung ist etwas, was ich mir nicht aussuchen kann, ich bin so geboren und so weiter und so fort und so weiter. Und Antje machte dann aber einen interessanten Punkt und sagte so, hey, Moment mal, ich glaube nicht, dass es so ist, dass man halt einfach nur, dass es so einfach schwarz-weiß ist, man wird entweder homosexuell oder heterosexuell geboren. Sondern es ist ja immer irgendwie eine Mischung aus Neigung und aber auch kultureller Überformung. Mhm. Ja? Das heißt mit anderen Worten, die Gefahr, wenn ich halt schon zu so eine gewisse Neigung habe zu Homosexualität, wenn ich mit homosexuellen Content...
Will jetzt die Gefahr mal in Anführungsstrichen
setzen. Ja, genau, also Gefahr in Anführungsstrichen, ja. Wenn ich mit homosexuellen Content konfrontiert werde, auch tatsächlich eher dazu geneigt bin, dieser Neigung nachzugehen, ja, ist tatsächlich ja größer.
Ja.
Ne? Das heißt also, die Gefahr, die von vielen Homo-Gegnern an die Wand gemalt wird, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so...
Also kurz gesagt, wenn man als heranwachsender Jugendlicher oder Jugendliche sieht, dass, oh, da ist jemand schwul, oh, der wird erschossen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man seine möglichen Gefühle, die eventuell da sind, auslebt, andere, als wenn man sieht, oh, da ist jemand schwul, oh, der ist ein erfolgreicher Mensch und es geht ihm hervorragend, deutlich geringer.
Also Also das heißt also, wenn du plötzlich auch sozusagen vermittelt bekommst, dass Homosexualität etwas Okayes ist, dann wird es viel eher dazu neigen, wenn du gewisse Anwandlungen hast oder gewisse Neigungen hast. Und diese Neigungen sind jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so ein steil gemeißelte, ich kann jetzt nur noch, ich kann nur mit Männern oder ich kann nur mit Frauen schlafen, sondern es ist ja schon eher so eine Tendenz, ja, oder eine Nicht-Tendenz oder wie auch immer. Dann wirst du dich viel eher dafür entscheiden. Und insofern haben die ja auch durchaus recht, die homosexuellen Gegner, zu sagen, dass es die Leute dazu bringt. Aber da meinte dann Antje eben, aber das ist doch etwas Gutes, verdammt nochmal. Ja, also, dass die Leute zu der sexuellen Präferenz, zu der sie neigen, dazu kommen, sie auszuleben und sie nicht zu unterdrücken, das ist doch etwas total Tolles. Und das heißt mit anderen Worten, diese Verteidigungsstrategie, die aber teilweise sozusagen aus der Homo-Szene oder Pro-Homo-Szene oder wie auch immer kommt, zu sagen so, nein, das ist etwas Angeborenes und ich kann mir das nicht aussuchen und deswegen hat jetzt gar keinen Einfluss darauf, wie das kulturelle Umfeld ist, das mir geschaffen wird. Das ist dass das in eine Sackgasse führt. Also die Argumentation, dass die Argumentation in eine Sackgasse führt.
Das ist was. Heute habe ich ein Video von Alba Freude gesehen, so ein YouTube-Video, wo es darum ging, dass das hatte, ich weiß nicht, ob er es aufgenommen hatte, auf so einer Demo in Baden-Württemberg, wo halt gegen diese, oh Gott, unsere Kinder wären alle schwul, wenn sie davon erfahren, dass es Schwule gibt an der Schule, Demo war. Und es ist ja schon ein merkwürdiges Argumentationsgewirr, was da zustande kommt. Was auch zum Beispiel auch so ein wichtiges Argument war, dass Schwule keine Rente kriegen sollten oder jedenfalls keine so hohe Rente, mit der Begründung, das ist ja ein Generationenvertrag, nur wer Kinder hat, soll genauso viel Rente kriegen wie der ganze Rest auch. Mhm. Und natürlich, Also die Argumentation, dass diese Person ja vorher, egal ob sie schwul ist oder Kinder hat oder wie auch immer, erstens können, es gibt ja nichts daran auszusetzen, dass Schwule, also sind ja gerne mal die Leute, die sagen, dass Schwule gefälligst keine Rente kriegen sollten oder weniger Rente, auch die, die Schwulen verbieten wollen, Kinder zu kriegen, weil, also ihr könnt nur eins haben. Also entweder ihr legt so viel Wert drauf, dass sie Kinder kriegen oder ihr müsst ihnen die gleiche Rente zahlen. Das zum einen. Zum zweiten, diese Leute haben vorher auch ihr ganzes Leben lang wahrscheinlich genauso haben sie für die Rentenversicherung eingezahlt. Warum sollen sie am Ende weniger rausbekommen, nur weil sie keine Kinder haben?
Max, ich meine, homosexuellen Rechte hin oder her. Ne? Ich muss jetzt aber wirklich aufs Klo.
Oh Gott. Na dann.
Willst du noch was erzählen oder wollen wir Schluss machen?
Nee, ich würde sagen, dann machen wir hier mal. Dann machen wir hier mal dicht.
Zwei okay, Stunden. Okay, liebe Leute, wir haben euch schlechte Laune angekündigt und aber irgendwie hat uns das Bier gut geschmeckt und deswegen waren wir dann gar nicht mehr so scheiße drauf, wie wir gedacht haben.
Wollen wir noch gemeinsam eine Facebook-Page anlegen?
Ich weiß nicht. Diedel, diedel, diedel,
diedel, diedel. Ah, siehste, Friede, Freude, Eierkuchen.
Das ist doch so ein Scheiß. Komm, lass uns gleich mal, wenn ich wieder vom Klo wiederkomme und das Mikro aus ist, dann lass uns mal richtig verstreiten, ja?
Ja, endlich mal. Okay, genau. Okay, alles klar. Bis später. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das nächste Mal wieder mit Gast. Tschüss.
Das nächste Mal wieder mit Gast, genau. Ciao.